الاغراض الحمد لله.
Hallo?
Ja, was?
Was wollen Sie denn von mir?
Ich bin der Wachtmeister.
Was wollen Sie denn von
ich
mir?
Ich bin der Wachtmeister in dieser schönen Stadt.
Ja, aber was wollen Sie denn
ich
von mir?
Ich habe einen Auftrag von meinem Weisungsgeber, ja, Herrn Söder, bekommen, Sie zu hauen.
Nein, bitte nicht.
Doch, weil Sie sind Punk und ich bin Polizist und wir sind natürliche Feinde.
Aber warum wollen Sie mich denn jetzt...
Das junger Mann, Sie brauchen hier gar nicht so laut zu reden.
Das hat bestimmt...
Ich habe einen Hammer,
oh, nein,
einen großen...
Bitte nicht.
Und den werde ich Ihnen jetzt gleich quer über den Kopf ziehen.
Bitte nicht.
Doch, bitte schon.
Aber
mein Polizeiaufgabengesetz macht dies zu meiner Aufgabe, Ihnen diesen Hammer in das Gesicht zu massieren.
Aber ich war doch bei der Demo. Ich war doch dagegen.
Ja, richtig. Deswegen ja genau.
Ja, aber das ist jetzt gerade ganz schlecht.
Ja, wieso ist das jetzt ganz schlecht? Ich habe nicht so lange Zeit. Ich muss zum nächsten Punk.
Aber wir haben jetzt 16 Uhr und es ist Sonntag. Der vierte Sonntag im Monat.
Ja, 16 da haben
Uhr.
Sie recht. Aber mein Hammer kennt keine Sonntage.
Aber jetzt kommt doch gleich Eisenbad und Meisendraht auf Radio Z.
Was bitte?
Eisenbad und Meisendraht.
Was meine ist Lieblingssendung. Das für ein Kladderadatsch?
Das ist meine Lieblingssendung.
Aha.
Bitte, das ist jetzt wirklich ganz schlecht. Können wir das vielleicht verschieben?
Was ist das? Ist das eine Radiosendung, ein Magazin?
Ja, das ist ein Literaturmagazin für Menschen, die sich für Literatur interessieren.
Oho, der feine Herr möchte lieber Literatur hören, als meinen schönen Hammer in sein Gesicht zu bekommen, oder was?
Ja.
Darf ich da vielleicht mithören?
Nein.
Gut, dann komme ich in 2 Stunden wieder. Aber wehe, Sie haben dann wieder eine so tolle Ausrede.
Okay, bis dann. Tschüss.
Tschüss, bis später.
Tschüss. Tschüss.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Sie sind ja völlig außer Puste. Was ist denn los?
Herr Eisenbart.
Was ist denn los?
Es ist ja nicht genug, dass unser Sendestudio sich im 30. Stockwerk eines Hochhauses in der Südstadt befindet.
Das ist wohl wahr.
Mein Fahrrad hatte auch noch einen Platten und ich musste
auch
mit meinen
noch
hochhackigen Schuhen jetzt hierher rennen.
Ja.
Sind Sie vollkommen wahnsinnig?
Ja, Sie merken bestimmt, liebe Zuhörer, heute senden wir mal live. Heute hat die liebe Frau Doktor Meisendraht ein bisschen mit dem Wetter zu kämpfen.
Haben Sie
auch
Riechsalz im Hause?
Ja, aber da kommen wir später dazu. Salz ist ein gutes Stichwort.
Salz.
Denn die Sendung, die wir heute machen, die handelt vom Essen und sich ernähren. Und da ist Salz ja auch ganz wichtig. Man sagt oft, dass Salz in der Suppe oder die Suppe versalzen gibt's auch. Oder
das Salz der Erde.
Genau, Salz der Erde oder noch andere schöne Sprichwörter und Redewendungen und geflügelte Wörter mit Salz und ohne Salz. Die werden Sie heute zu hören bekommen bei Eisenbart und Meisendraht.
Ja, aber also ich mache
Ihnen mal das Fenster auf.
Ich bin, ja, das wäre super nett. Ja. Dann haben wir vielleicht auch ein bisschen von dieser schönen Sommerfrische. auch im Studio. Ja. Weil die Zeit ist reif für Urlaub und ich merke auch schon, Sie haben Ihre Badehose heute an. Ja. Und
ich hab gedacht, muss ich wieder ins Mikrofon, sonst hören.
Ja, man hört sie Menschen nicht, wenn sie. Ja nicht. Das ist auch eine goldene Regel des Radios. Genau. Immer am Mikrofon sprechen.
Ja, auch wenn man das Fenster noch aufmacht, dann muss man dran denken. Auch wenn man spricht und man sich selber auch hören kann, die Menschen da draußen können das unter Umständen nicht. Das habe ich jetzt auch.
Sie können bemerkt. Aber auch schreien. Dann geht's vielleicht.
Ja, das könnte auch gehen. Ja, jedenfalls schön, dass Sie es trotzdem geschafft haben.
Gerade so auf die Sekunde.
Obwohl Sie erschwerte Verhältnisse hatten.
Ja, und jetzt habe ich Blasen an den Füßen.
Wetter, wir haben, ich kann das hier von der Uhr ablesen.
Schwielige, wunde Füße.
Hier bei uns.
Die reißen schon fast.
Genau.
Wenn man dagegen drückt, dann platzen sie auf.
Wir haben hier im Studio auch einen Thermometer.
Ekelhaft, würde ich fast sagen.
Wir haben 1606 Grad. Jetzt ist es auf 1607 Grad gestiegen. Das ist ja.
Das sind noch die Fahrenheit-Skala, nicht wahr?
Das sind,
ich habe davon gehört, die Amerikaner sind ja so verrückt und Fahrenheit.
Die fahren, ja, genau.
Die Fahrenheit.
Die haben eine andere Skala, in der sie die Temperatur messen. Es ist die gleiche Temperatur wie bei uns,
dieselbe.
Wenn wir mit unserem
dieselbe, nicht die gleiche.
Europäischen. Nach der europäischen DIN-Norm mit unseren geeichten Messinstrumenten dahin gehen, dann können wir, das haben Sie richtig beobachtet, dieselbe Temperatur ablesen, aber bei Ihnen heißt es dann halt Fahrenheit oder Kelvin. Ich
ja, wissen nicht, Sie, was der Treppenwitz der
Ampere
Geschichte
ist? Oder
reden Sie mir doch nicht.
Kilojoule.
Wissen Sie, was der größte Treppenwitz der Geschichte ist?
Nein, bitte, bitte.
Herr Fahrenheit war ein Deutscher.
Nein.
Während Herr Celsius ein Skandinave war.
Nein.
Und trotzdem messen die Amerikaner mit Fahrenheit und wir mit Celsius. Das ist ein sogenannter Temperaturen-Ringtausch, den die Nationen 1835 beschlossen haben.
Nein.
Dass die Nationen müssen quasi die Temperaturskalen einer anderen Nation übernehmen. Also es gibt da das Fachwort Temperaturskalen-Ringtausch.
Das ist ja.
Und Temperaturskalen-Patenschaft.
Was Sie da alles für tolle, phantasmagorische Informationen herausgesucht
haben. Habe ich in meinem Studium
aber
gelernt.
Aber ich muss Ihnen sagen, Sie haben sich leider aufs falsche Thema vorbereitet, denn heute ist das Thema bei Eisenbart und Meisendraht Diäten und wir haben einen Diätplan erstellen lassen von einer professionellen Diätassistentin und diesen Diätplan hören wir uns jetzt an und zwar den ersten Teil davon.
Sie haben mehrere Teile? Wie funktioniert so ein Diätplan?
Naja, der ist für eine ganze Woche aufgestellt natürlich. Damit man
macht eine Woche lang eine Diät?
Ja, oder zwei. Das werden Sie im Laufe der Sendung noch hören, wenn wir gegen Ende des Textes erfahren, was am Ende der Woche passiert. Denn da kann man dann gucken, was da dann kommt. Und wenn man genau weiß, was in einer Woche man so essen darf, dann kann man auch trefflich am Montag einkaufen gehen und das ganze Zeug, was Sie jetzt gleich hören im Laufe dieser Sendung, schon mal einkaufen für die ganze Familie, damit auch die Kleinsten schon mit diäten können und abnehmen Abspecken. Können.
Babyspeck.
Ja, Babyspeck.
Der muss weg.
Das ist
Babyspeck
ganz, muss weg. Ganz ungesund. Ja, mit solchen und anderen Ernährungsmythen werden wir heute aufräumen bei Eisenbart und Meisendraht. Und hier kommt der Diätplan für den Montag. Bitteschön.
Normal.
Diätwochenplan. Wer eine Diät machen will, muss alles erstmal sehr gut organisieren. Denn viele Faktoren im Alltag sind unbewusste Dickmacher. Für eine gelingende Gewichtsreduktion sollte man sich nur noch mit dünnen Menschen verabreden. Des Weiteren kann es auch beim Abnehmen helfen. Wenn man einen Freund gewinnt, der schon eine operative Magenverkleinerung hatte. Der Freundeskreis muss also für eine Diät erstmal ordentlich gewählt werden. Um dann mit der Diät anzufangen, muss gesichert sein, dass jeden Tag zur selben Zeit und nicht zu spät geschlafen und aufgestanden wird. Denn müde und Nachtmenschen essen mehr. Es sollte demnach genug geschlafen werden. Am ersten Tag der Diät sollte man sich auf jeden Fall gleich früh am Morgen auf die Waage stellen und sein Startgewicht dokumentieren. Zum Frühstück ist dann der optimale Start in den Tag mit einem Müsli, bestehend aus einem Frischobst, Haferflocken und etwas Naturjoghurt. Als Getränk gibt es dazu ein Glas Wasser mit einem Schuss Zitrone, um den Stoffwechsel anzukurbeln. Das Mittagessen gibt es nach circa 4 Stunden. Täglich gibt es mittags einen Salatteller, der mit etwas Dressing angemacht wird. Dazu gibt es am ersten Tag einen halben gebratenen Hähnchenschenkel mit einem gekochten Kartoffel und einem Brokkolikopf gekocht dazu. Um sich selbst zu überlisten, ist es sinnvoll, das Fleischgericht auf einen kleinen Kuchenteller anzurichten. So sieht das Auge, dass der Teller gut voll ist und man denkt, dass man danach satt ist. Am Nachmittag kann ein schwarzer Kaffee getrunken werden. Zum Abendessen, das spätestens 2 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen sein sollte, gibt es am ersten Abend eine selbst zubereitete Karotten-Kokos-Ingwer-Suppe. Über den gesamten Tag darf nur Wasser getrunken werden.
Also Diäten?
Ja, Diäten sind quasi, da muss man sich ganz genau vorher im Klaren sein, was es so gibt, alles im Kühlschrank. Genau.
Ich habe das ja auch mal ausprobiert mit Grünkohl.
Ja,
und? Das hat aber nicht geschmeckt.
Hat nicht geschmeckt,
das, ne? War nicht lecker. Und ich habe mir dann diese Woche, ich habe 3 Wochen lang nur Grünkohl gegessen. Und dann beginnt ja auch eine seelische Reinigung einzusetzen.
Ja.
Und auf einmal wurde alles grün. Ich hatte so eine Selbstwahrnehmungserfahrung dabei. Aber es war keine positive Sorte, dieses. Ich muss sagen, ich habe dem abgeschworen. Aber wenn ich das so höre mit den dünnen Menschen und dem Wasser und dem Zitronensaft.
Wasser mit Zitrone natürlich.
Das hört sich ja doch lecker. Das hört sich ja lecker an.
Das ist ein bisschen wie Limonade, nur ohne diesen schlimmen Zucker, der ganz schlecht wieder aus den Adern rauskommt. Aber wenn man nur ein bisschen Zitronensaft reinträufelt, dann
Diffusion durch eine semipermeable Membran.
Ja, da sehe ich, da hat sich jemand richtig gut vorbereitet.
Ja, ich habe noch einen kleinen Biologiekurs an der Volkshochschule. Ja. Biologie für Einsteiger.
Ja, prima.
Ein 10-Punkte-Plan habe ich noch belegt.
Ich bin maßgeblich beeindruckt über diese Fülle an Wissen.
Ich hätte aber nicht gedacht, dass für Sie dieses Thema so spannend ist, weil mit Verlaub, Herr Eisenbart, ich hätte Sie jetzt nicht als ein Diätkönig eingeschätzt.
Was soll?
Wir waren ja schon 2-mal essen.
Ja.
Und Sie haben ja doch ganz gut zugelangt immer.
Wenn es schmeckt. Wenn es schmeckt.
Wenn es schmeckt, aber meinen Sie nicht, dass das auch ungesund ist, dann zu viel auf einmal und ohne Maß?
Och, das...
Ist das vereinbar mit Ihren Diätplänen?
Solange es schmeckt. Also gut, ich schiebe ja schon jetzt eine gewisse Kugel vor mir her, aber ich sag mal, wenn es schmeckt.
Gesund ist, was schmeckt.
Okay. Genau. Ist ja auch gesund für den Kopf, wenn man sich wohlfühlt mit dem, was man so vor sich her schiebt. Dann ist es auch okay, wenn das ein paar Kilo mehr sind, von mir aus.
Haben Sie schon mal von der Energy-Drink-Diät gehört?
Na, ich lausche.
45 Kilo verlor eine Frau in Neuseeland, die sich nach 8 Monaten von 10 bis 15 Energy-Drinks pro Tag ernährte. Die appetitzügelnde und stoffwechselbeschleunigende Wirkung des Koffeins ließ das Fett angeblich tatsächlich schmelzen. Magenkrämpfe, Schlaflosigkeit und Herzinfarktrisiko sind allerdings inklusive. Eine schnelle Möglichkeit, viel abzunehmen.
Ja, aber das ist ja auch so mit der Schokoladendiät. Da denkt man ja auch immer, ja, wenn man jetzt nur Schokolade isst, dann das kann ja zu nichts führen. Aber das gibt es tatsächlich, Schokoladendiät. Da muss man aber nur Schokolade essen.
Und dann hat man keine Lust mehr überhaupt zu essen wahrscheinlich.
Genau, und hat auch keine Lust mehr auf Schokolade. Deswegen fällt das dann auch weg.
Und keine Lust auf Freunde treffen?
Sehr wahrscheinlich.
Weil Freunde machen ja dick.
Freunde machen zum Beispiel Schokoladenbrunnen oder Schokoladenfondue.
Genau.
Oder Schokoladenmaske. Deswegen Schokoladendiät soll sehr, sehr gut wirken. Vor allem, ja, so wenn man erstmal die erste Tafel reingeschlungen hat und dann die zweite so halb. Und dann funktioniert es sehr gut.
Ich mach mir ja gerade Gedanken so in einem größeren soziologischen Dings-Zusammenhang.
Ja. Ich weiß genau, was Sie meinen.
Ist es nicht so, dass wir in einer Zeit leben, um jetzt mal kritisch zu werden,
stimmt.
In der wir uns immer mehr selbst optimieren müssen, um auf Instagram viele Herzchen zu ernten? Gehört da nicht so ein Diät-Wahnsinn damit dazu, dass man quasi sich unwertvoll, wertlos fühlt, wenn man einen Bauch, Rettungsring sagt man ja auch, ja, der Rettungsring, das Symbol der Rettung der Untergehenden, ein letzter Halt im Meer der Verzweiflung über das Essen wollen, aber nicht dürfen, über die Gesellschaft, die einen immer mehr verschlingt, geradezu wie ein Meer und zwingt dazu, hier weniger zu essen, mehr abzunehmen, mehr auf Chiasamen auszuweichen, mehr auf Grünkohl, mehr auf Entschlackung, ja, Brennnesseln. Sie kennen Brennnesseln, Entschlackung. Das ganze Thema ist ein wahnsinniger Komplex. Und ich frage mich, sollten wir da nicht vielleicht einen Schritt zurücknehmen und unseren Rettungsring vielleicht umarmen und liebevoll sagen, danke, dass du mich vor diesen Wogen bewahrst.
Ja.
Also ist die Sendung eigentlich schon vorbei?
Ja, wir sind uns einig und wir sind schon eigentlich auf den wertvollsten Punkt gekommen. Man muss nicht unbedingt eine Diät machen, wenn man sich wohlfühlt mit seinem Schwimmring oder auch mit seinen, weiß ich jetzt nicht, Orangenhaut oder Hinterschienen,
Käsefüße,
Schielaugen, zusammengewachsene Augenbrauen, Haare aus den Ohren, dann so Damenbart zum Beispiel. Wenn ich sie jetzt ansehe, dann denke ich, das muss man ja auch mögen. Oder zum Beispiel X-Beine, O-Beine,
Hammerzeh,
Betonknie. Dann Gürtelrose.
Sulfid, Kniescheiben?
Ja, selbstverständlich. Dann
Phosphor, Ellbogen?
Alle, eigentlich fast alles. Blumenkohlohren. Ja, brauchen Sie gar nicht lachen. Das ist eine eingetragene Krankheit. Das ist nicht schön.
Wie äußert sich das? Kann man das vielleicht mit einer Blumenkohldiät dann auch therapieren?
Das habe ich.
Aber Ihr Fachgebiet ist ja eigentlich Literatur.
Ja,
richtig. Gibt es einen, was ist Ihr Lieblingsschriftsteller, der sich mit Ernährung und Diäten auseinandergesetzt hat?
Natürlich Rabelais, über den wir auch schon mal gesprochen haben. Ach,
stimmt, ich erinnere mich dunkel.
Ja, in der ersten Folge von dieser schönen Sendung haben wir über die Riesen gesprochen, Gargantua und Pantagruel.
Ach, die mit den großen Buchstaben.
Nein, die mit den großen Füßen und Händen, die ganz viel essen und die sich dadurch die Landschaft durchknuspern und da sich gütlich tun. Genau, da haben sie dieses Missverständnis mit den Buchstaben.
Also das war die Geschichte, die mit großen Buchstaben geschrieben worden war.
Der nächste Text ist von Sarah de Sanctis. Ich freue mich sehr, dass dieser Text heute da ist. Es geht um eine Diät. Es ist keine Schokoladendiät, sondern es ist eine, ich nehme an, das nennt man dann anders als Schokoladendiät. Ich bin da nicht so firm. Es ist ein sehr guter Text und es kommentiere darin vor. Bitteschön, Sarah de Sanctis.
Montag, 63,5 Kilogramm. Sie öffnet das Küchenfenster und lässt die Morgenfrische herein. Dann streift sie durch ihr dunkles Haar. Ein paar Strähnen bleiben zwischen ihren Fingern hängen und sie lässt sie ins Spülbecken segeln. Am Tisch legt sie das gekochte Ei auf die Holzplatte. Ein Knacken ertönt. Sie schält das Ei und lässt die Schale auf die Tischplatte bröseln. Sie pult das Eigelb heraus und lässt den kleinen gelben Ball auf ihrer Handfläche umherrollen. Sie legt ihn auf den Teller und schneidet das Eiweiß in kleine Teile, die sie Stück für Stück mit der Kuchengabel in ihren Mund schiebt. Dann gibt sie Artemis, ihrem winselnden Terrier, das Eigelb zum Fressen. Er schmatzt laut und kleine Bröckchen fallen ihn vermischt mit Speichel aus der Schnauze auf das Laminat. Dienstag, 62 Kilogramm. Sie öffnet das Küchenfenster und lässt die Morgenfrische herein. Dann streift sie durch ihr dunkles Haar. Ein paar Strähnen bleiben zwischen ihren Fingern hängen und sie lässt sie ins Spülbecken segeln. Am Tisch legt sie das gekochte Ei auf die Holzplatte. Ein Knacken ertönt. Sie schält das Ei und lässt die Schale auf die Tischplatte bröseln. Sie pult das Eigelb heraus, schabt mit ihren Schneidezähnen etwas davon ab und lässt den kleinen gelben Ball auf ihrer Handfläche umherrollen. Sie legt ihn auf den Teller und schneidet das Eiweiß in kleine Teile, die sie Stück für Stück mit der Kuchengabel in ihren Mund schiebt. Dann gibt sie Artemis, ihrem winselnden Terrier, das Eigelb zum Fressen. Er schmatzt laut und kleine Bröckchen fallen ihm vermischt mit Speichel aus der Schnauze auf das Laminat. Mittwoch, 62,5 Kilogramm. Sie öffnet das Küchenfenster und lässt die Morgenfrische herein. Dann streift sie durch ihr dunkles Haar. Ein paar Strähnchen bleiben zwischen ihren Fingern hängen und sie lässt sie ins Spülbecken segeln. Am Tisch legt sie das gekochte Ei auf die Holzplatte. Ein Knacken ertönt. Sie schält das Ei und lässt die Schale auf die Tischplatte bröseln. Sie pult das Eigelb heraus und lässt den kleinen gelben Ball auf ihrer Handfläche umherrollen. Dabei schluckt sie laut und beißt sich auf die Lippen. Sie legt das Eigelb auf den Teller und schneidet das Eiweiß in kleine Teile, die sie Stück für Stück mit der Kuchengabel in ihren Mund schiebt. Dann gibt sie Artemis, ihrem winselnden Terrier, das Eigelb zum Fressen. Er schmatzt laut und kleine Bröckchen fallen ihm vermischt mit Speichel aus der Schnauze auf das Laminat. Donnerstag, 61,5 Kilogramm. Sie öffnet das Küchenfenster und lässt die Morgenfrische herein. Dann streift sie durch ihr dunkles Haar. Ein paar Strähnen bleiben zwischen ihren Fingern hängen und sie lässt sie ins Spülbecken segeln. Am Tisch legt sie das gekochte Ei auf die Holzplatte. Ein Knacken ertönt. Sie schält das Ei und lässt die Schale auf die Tischplatte bröseln. Sie pult das Eigelb heraus, beißt die Hälfte davon ab und lässt die Masse an ihren Gaumen kleben. Sie legt das restliche Eigelb auf den Teller und schneidet das Eiweiß in kleine Teile, die sie Stück für Stück mit der Kuchengabel in ihren Mund schiebt. Dann gibt sie Artemis, ihrem winselnden Terrier, das restliche Eigelb zu fressen. Er schmatzt laut und kleine Bröckchen fallen ihm vermischt mit Speichel aus der Schnauze auf das Laminat. Freitag, 60,5 Kilogramm. Sie öffnet das Küchenfenster und lässt die Morgenfrische herein. Dann streift sie durch ihr dunkles Haar. Ein paar Strähnen bleiben zwischen ihren Fingern hängen und sie lässt sie ins Spülbecken segeln. Am Tisch legt sie das gekochte Ei auf die Holzplatte. Ein Knacken ertönt. Sie schält das Ei und lässt die Schale auf die Tischplatte bröseln. Sie pult das Eigelb heraus und lässt den kleinen gelben Ball auf ihrer Handfläche umherrollen. Sie legt das Eigelb auf den Teller und zerdrückt das Eiweiß mit der Kuchengabel, steht auf und schabt es in den Mülleimer. Dann gibt sie Artemis, ihrem winselnden Terrier, das Eigelb zum Fressen. Er schmatzt laut und kleine Bröckchen fallen ihm vermischt mit Speichel aus der Schnauze auf das Laminat. Samstag, 59 Kilogramm. Sie öffnet das Küchenfenster und lässt die Morgenfrische herein. Dann streift sie durch ihr dunkles Haar. Ein paar Strähnen bleiben zwischen ihren Fingern hängen und sie lässt sie ins Spülbecken segeln. Am Tisch legt sie das gekochte Ei auf die Holzplatte. Ein Knacken ertönt. Sie schält das Ei und lässt die Schale auf die Tischplatte bröseln. Sie pult das Eigelb heraus und schiebt sich den kleinen gelben Ball in den Mund. Dann gibt sie Artemis, ihrem winselnden Terrier, das Eiweiß zu fressen. Er schmatzt laut und kleine Bröckchen fallen ihm vermischt mit Speichel aus der Schnauze auf das Laminat. Sonntag, 58,5 Kilogramm. Sie öffnet das Küchenfenster und lässt die Morgenfrische herein. Dann streift sie durch ihr dunkles Haar. Ein paar Strähnen bleiben zwischen ihren Fingern hängen und sie lässt sie ins Spülbecken segeln. Am Tisch legt sie das gekochte Ei auf die Holzplatte. Ein Knacken ertönt. Sie schält das Ei und lässt die Schale auf die Tischplatte bröseln. Sie pult das Eigelb heraus und lässt den kleinen gelben Ball auf ihrer Handfläche umherrollen. Sie legt ihn auf den Teller und schneidet das Eiweiß in kleine Teile, die sie Stück für Stück mit der Kuchengabel in ihren Mund schiebt. Dann gibt sie Artemis, ihrem winselnden Terrier, das Eigelb zu fressen. Er schmatzt laut und kleine Bröckchen fallen ihm vermischt mit Speichel aus der Schnauze auf das Laminat. Montag, 59 Kilogramm. Sie öffnet das Fenster in der Küche und lässt die Morgenfrische herein. Dann streift sie durch ihr dunkles Haar. Ein paar Strähnen bleiben zwischen ihren Fingern hängen und sie lässt sie ins Spülbecken segeln. Am Tisch nimmt sie die Folie von dem Stück Sachertorte. Sie greift mit der Hand hinein und stopft den Kuchenteig in ihren Mund. Sie schmatzt laut und kleine Bröckchen fallen ihr vermischt mit Speichel aus der Schnauze auf das Laminat.
Gott, Eisenbart, ich, Es ist schon wieder, ich habe ein Déjà-vu, es ist schon wieder ziemlich, es geht schon wieder in Richtungen, die ich...
Ja, ich weiß, mir ist jetzt auch ein bisschen flau im Magen, aber nicht...
Diese ganzen Eier überall?
Nee, nicht wegen der Eier, sondern weil uns ein kleiner Lapsus unterlaufen ist. Da ist leider, da hat der Schnittmeister nicht ordentlich geschnitten. Macht aber nichts, es ist ein sehr guter Text von Sarah de Sanctis gewesen.
Also Respekt.
Ich weiß nicht, was die schon wieder haben.
Respekt, also, was da manche Leute aus den Federn trieft.
Ja.
Ich bin da sehr, ich könnte sowas nicht. Ich wäre dazu nicht fähig.
Ja, das mag sein.
Aber das ist ja das Schöne an der Kunst und an der Literatur, dass man nicht selber alles können muss, was man da konsumiert, oder?
Ja.
Das macht doch die Welt ein Stückchen interessanter.
Ja.
Wie man beim Essen ja auch sagt, es hat interessant geschmeckt.
Es hat jetzt, wo sie sagen, jetzt das mit dem Essen.
Ja.
Da fällt mir was ein. Warten Sie mal kurz.
Moment, also Sie Sendung, können doch jetzt nicht während der laufenden Sendung laufen.
Lassen Sie doch
mal. Also die Sendung kann doch nicht ohne Sie laufen. Wo laufen Sie denn hin? Jetzt läuft er einfach weg. Es ist, Herr Eisenbart? Herr Eisenbart, Sie haben doch, glauben Sie mir, ich habe keine Ahnung, was er jetzt da, ich sehe jetzt durch das Fenster, dass er einen großen Behälter, eine Tupperware, ist da nicht, nein, da ist nicht, nein, das kann nicht wahr sein. Nein, Herr Eisenbart, was haben Sie denn? Das ist ja ein braun glänzendes etwas Stück Brocken. Sagen Sie mir bitte nicht, dass das ein Stein ist.
Nein, das ist kein Stein. Das ist ein Schweinebraten.
Ein Schweinebraten? Den bringen Sie mit in eine Diätensendung?
Ja, natürlich. Sie haben wohl noch nichts von kohlenhydratarmer Kost gehört. Das ist sehr gesund. Ich mache jetzt eine Fleischdiät.
Ja, wird noch flauer im Magen. Das haben Sie aber auch zu lang im Ofen gelassen.
Wie hat meine Lehrerin immer gesagt, sie
das
arbeitet...
Sieht übel aus.
Sie hat jetzt eine Fleischdiät und
das
arbeitet
sieht
auf
übel aus.
Hin. Wollen Sie ein Stück?
Nein, ich passe. Sie wissen sehr genau, das haben wir beim letzten Essen sehr genau besprochen, dass ich
da haben
nur kein Fleisch esse. Das ist meine persönliche Diät. Und Sie...
Das.
Oh, es riecht nach Fleisch, oh mein Gott. Oh, dieser Gestank.
Sie wollen also
es stößt mich ab. Es stößt mich ab, dieses tote Tier auf Ihrem Teller. Was haben Sie sich denn dabei gedacht, in eine Diätensendung ein totes Tier mitzubringen?
Frau Meisendraht.
Ja,
Soll ich Ihnen was sagen?
Ich weiß.
Ich habe Sie nur veräppelt.
Was?
Ich habe für Sie natürlich auch was dabei.
Sie haben für mich
einen leckeren
für
Salat.
Für mich haben Sie was dabei?
Selbst gekauft. Den können Sie. Da ist ein Dressing ist mit dabei. Das können Sie. Da müssen Sie nicht das von dem Schwein essen.
Das ist ja wie Weihnachten.
Das ist wie Weihnachten, nur ohne Religion. Und wir hören jetzt mal kurz den zweiten Tag in dem Diät-Tagebuch.
In dem Plastik, noch mehr Plastik.
Das hören wir uns mal an. Was gibt's denn am zweiten Tag Leckeres zu essen?
Am zweiten Tag wiederholt sich das Frühstück vom Vortag. Zum Mittagessen gibt's heute zu den großen Salatteller ein Lachsfilet auf Gemüsebett mit 50 Gramm Rohgewicht, Vollkornreis. Am Nachmittag gibt's zu Kaffee und Kuchen einen schwarzen Kaffee ohne Kuchen. Zum Abendessen wird eine Tomatensoße gekocht. In die Suppe kann ein Löffel Schmand gegeben werden. Am dritten Tag darf ein Cheat Day eingelegt werden, der trotzdem die drei Mahlzeiten und zum Abendessen nur eine Gemüsesuppe beinhalten sollte.
Sie Schlingel, ich weiß, was Ihr Plan ist. Sie wollen die Diät, die Sie jetzt hier, die vorgelesen wird von der Original-Radio-Z-Ernährungsberaterin, wollen Sie quasi umsetzen mit mir und haben mir deswegen einen Salat mitgebracht. Und ich bin ganz begeistert, diese moderne Technik. Also wir haben eine große Plastikschüssel, also ich mache jetzt ein Unboxing, falls Sie das schon mal, es ist alles eingewickelt in 10 Zentimeter dicken Zellophan.
Das ist ganz wichtig, denn
die Vitamine.
Das Plastik, das ist ja nahrhaft. Die ganzen Nährstoffe sind ja im Plastik.
Bleiben gespeichert. Das ist wie beim Schockfrosten.
Genau, und die müssen ja auch wieder der Natur zugeführt werden. Deswegen Plastik sollte man...
Der Salat heißt Hanama, der frische Gärtner.
Mm.
Jetzt auch lecker.
Ja, lecker.
Und mit Balsamico.
Toll.
Und es ist eine Anleitung dabei. Also ich muss erst diese 10 cm dichte Zellophanpackung quasi, ich muss ihn entblättern. Das hat auch was Erotisches an sich.
Ja.
Es dauert ein bisschen. Aber ich glaube, ich hab's gleich. So Moment.
Ja,
nochmal richtig reißen.
Mm.
Ach, Mensch. Es ist aber auch fest verpackt.
Hören Sie auf.
So, jetzt habe ich den Salat entkleidet. Sonst und jetzt kommen die, da kommt zum Vorschein eine kleine Auswahl an Zutaten.
Mhm.
Die muss ich auch alle einzeln entkleiden.
Ja.
Also hier erstmal.
Also
da tropft schon.
Während Frau Doktor hier ihren Salat.
Ja, es ist ein Rezept. Ich wollte kurz das Rezept vorlesen. Darf ich schnell, bevor Sie.
Ja, bitte.
Sie haben ja auch schon was im Mund. Das ist ja unhöflich. Also jetzt habe ich Bröckelchen.
Ja.
Croissants muss ich drauf hauen. Steht hier auf der Verpackung.
Mhm.
Alles ineinander hauen. Schön die Soße drüber. Und jetzt kommt der Trick dieses Salates. Ich bin ja ganz begeistert, was sie für Hightech. Der Trick des Salates ist, dass man ihn jetzt wieder einpackt. Wieder die Zellophanschicht drumherum wickeln muss.
Ja.
Ganz fest.
Mhm.
Es muss spannen.
Ja.
Und dann kommt der Trick mit dem Schütteln. Also es hat wirklich was Erotisches. Ich bin begeistert. Aber ich bin trotzdem noch sehr skeptisch, dass Sie mit Ihrem Schinkenspeck da was reißen werden. Aber
das ist auch was ganz Besonderes.
Ach, das ist anstrengend.
Ich habe mir quasi diesen Braten habe ich mir aus dem Internet heruntergeladen. Ich glaube, es genügt jetzt.
Aber es steht drauf, gut schütteln.
Das war schon sehr gut.
Okay, meinen Sie? Sind Sie sich sicher?
Ich glaube.
Okay, na gut. Und jetzt soll ich das essen, das schaut aber
ich habe diesen
braun klumpig aus.
Diesen, diesen Braten habe ich aus dem Internet heruntergeladen. Mein Enkel hat mir den Link dazu geschickt und ich habe ihn mir dann mit dem 3D-Drucker von meinem Enkel ausgedruckt. Es handelt sich um einen sogenannten Zupfbraten. Zupft Schwein.
Und das gehört in Ihren Diätplan hinein?
Zupfschwein,
gehört
das?
Pulled Pork?
Pulled Pork.
Pulled Pork?
Richtig.
Sie sind ja auf den Trends. Also normalerweise leben Sie ja etwas hinter Mond. Das muss ich jetzt schon mal sagen.
Also hören Sie mal.
Ja, aber bitte Sie kommen immer mit alten Sprüchen daher. Aber auf diesem Gebiet sind Sie dann mit 3D-Drucker und Pulled Pork unterwegs. Was ist denn in Sie gefahren? Haben Sie sich verkleidet? Sind Sie vielleicht ein junger, frischer Kollege?
Nein, davon wüsste ich nichts. Ich nehme nur sehr gerne diese Trends von der jungen Generation an. Mein Enkel, der Rainer, der kennt sich da sehr gut aus. Jetzt habe ich aber, glaube ich, doch ein bisschen zu viel von dem Fleisch.
Es sah auch wirklich eklig aus.
Das ist ja.
Was haben Sie denn für ein Material verwendet, um das zu drucken?
Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich so Polypropen, oder?
Das muss man aufpassen. Aber ich habe hier ganz kurz noch.
Ja.
Neuer Trend. Wir waren ja gerade dabei, Essen aus dem 3D-Drucker. Die Zeiten, in denen man nur Bilder und Wörter gedruckt hat, sind schon lange Geschichte. Neuerdings schickt sich der 3D-Druck an, die Gastronomie grundlegend zu verändern. Der Nahrungsmittelkonzern, ein Nahrungsmittelkonzern veranstaltete 2014 einen Wettbewerb für die beste Nudelformen auf der Bühne zu tanzen, kann Andrew. Wir haben noch Beiträge dabei. Oder, Herr Eisenbart?
Ja. Philipp Moll hat sich auch mit Fleisch auseinandergesetzt. Ein großer Künstler, leider nicht mehr unter uns, aber er hat über die Wurst geschrieben. Und das hören wir uns jetzt an. Ja, bitte sehr.
Liebe Brüder und Schwestern, mein lieber Freund und Kupferstecher, lieber Herr Gesangsverein, liebe Gemeinde, die Epistel für die heutige Andacht steht geschrieben in den Briefen an die Lehrbogen des Metzgermeisters Hans Omeis. Es steht also geschrieben im ersten Brief an die Stiften, Kapitel 1, Vers 1. Bo, die größte Wurst ist der Presser. Liebe Freunde, wir wollen uns heute, wie wir alle die Gnade erfahren haben, in einem Land das Licht der Welt zu erblicken, das über 1500 Wurstsorten hervorgebracht hat, diesen Gegenstand, der unser aller Leben durchzieht, in Demut und Andacht ein kleines Weilchen widmen. Die Wurst. Die Wurst ist ein faszinierender Gegenstand. Ein Gegenstand, der uns nährt. Die Wurst kann sowohl das prächtige Klingen des Barockes erschallen lassen, wie aber auch die schlichte Melodie der harten körperlichen Arbeit pfeifen. Oder liegt sie da, in Scheiben geschnitten, in Reih und Glied, in Demut vor uns? Die Wurst. Die Wurst beschert uns allen immer wieder tiefe Momente der Erkenntnis. Die Wurst treibt die Massen an den Grill, um sie dort zufrieden zu machen. Die Wurst kann aber auch mit stahlharter Klinge den normalen Menschen vom Vegetarier trennen. Und mit dem Vegetarier wäre das Züricher Wurstessen von 1522 um Zwingli und Froschauer so nicht möglich gewesen. Wäre am Ende gar die ganze Reformation ins Stagnieren geraten und hätte es ohne die Reformation auch keine Gegenreformation gegeben und wäre dann der Barock nicht so barock geworden, wie der Spätbarock es schließlich wurde. Kann man also sagen, hätte sich der Vegetarier bereits im frühen 16. Jahrhundert zu einer Massenbewegung zusammengefunden, hätte dies unweigerlich zu einer kulturellen Verödung ganz Mitteleuropas geführt. Die Wurst. Die Wurst soll uns Sinnbild sein für unser bedeutungsloses Dasein. Nehmen wir die kleine Seidwurst. Kaum geboren, haucht sie schon ihren farbarmen, aber aromareichen Leib hinein ins frisch gekochte Kraut und mit dem Kraut in den Leib des Speisenden, um ihm ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, als Botin majoranischen Glückes. Oder der Birschen. Wie so vieles in unserem so gnadenreich vom Vaterland durchzogenen Vaterland mit einem etwas eigentümlichen Namen gesegnet, ist er doch ein wackerer Recke der Sättigung. In Scheiben geschnitten, mit Gürkchen, in ein Brötchen gesperrt, wird er Tag ein, Tag aus von eifrigen Lehrbuben hinausgetragen auf die Baustellen zu den wackeren Gesellen, dort ihrem Tagwerk nachgehen, um sie zu stärken. Man kann also sagen, der Bierschinken ist eine gute deutsche Wurst. Oder die Speckwurst. Geboren fast armdick und tief schwarz, gefüllt mit weißem Speck, ist sie doch geschaffen, allen Widrigkeiten zu trotzen und ein hohes Alter zu erreichen. Am Ende ihres Lebensbogens kaum noch daumendick, aber hart wie Kropfstahl, ist ihr Aroma so intensiv, wie die Schwärze ihrer Schwarzheit schwarz ist. In manchen Tälern der Fränkischen Schweiz hat eine gut abgehangene Speckwurst den Krieg unnötig verlängert. In Pottenstein bis 1976. Wir wollen der Bewurstung der Erotik nur mit einem kleinen Satz aus dem schönen Stadtteil Wörth die Aufmerksamkeit widmen, die sie verdient. Schnäggler, wenn's keine Strumpfbänder mehr hast, dann kaufst du schon einen Pressack und frisst das Innere raus. Die Wurst soll uns Sinnbild sein, auch für die Anwerfungen der Natur, so wie der große fränkische Dichter Quirin von Mödlersreuth es einmal beschrieben hat in einem seiner unvergleichlichen Gedichte. Ein Sonnenstrahl mit Blumenduft lockt mich hinaus in die Natur. Das Auge rot, die Nase läuft, und Lenden jucken pur. Voll Heiterkeit ist das Gemüt, der Bierdurst wächst und auch der Hunger. Doch in der Schönheit der Natur wohnt immer auch ein kleiner Kummer. Denn zeigt man einem weißen Pressack das wunderschöne Wetter, dann wird er grün und riecht nach Tod und will vom Teller klettern. Die Wurst ist ein Gegenstand, ein Fetisch, geboren aus unvergleichlicher Anzahl im Dunkeln liegender Rituale. Jean-Paul hat einmal gesagt, wahrlich, die Wurst ist eine Götterspeise, denn nur Gott allein weiß, was darin ist. Die Wurst soll uns immer vor Augen führen, dass alles herkommt und weggeht in großer Vergänglichkeit. Und so wollen wir diese kleine Andacht mit den Versen von Albrecht von Mausgesäß beschließen. Aufgerissene Wolken mit Fleckenlicht und Wind. Beim sonntäglichen Müßiggang frohlockt in mir das Kind. Durch alle meine Glieder fliegt ein Volk von Hummeln. Ich will mich draußen an der Luft in der Gemeinde tummeln. Allein es ist der Tag des Herrn und mir ist gar nicht heilig. Drum streben meine kurzen Beine hinfort vom Kirchplatz eilig. Doch kann der Mensch nicht fröhlich sein? Hat er nichts Transzendentes? Wer sucht und forscht und dürstet, bin ich ganz sicher, kennt es? Sie duftet und sie glänzet gülden, fast jenseitig erscheint sie mir. Die heilige Dreieinigkeit aus Glunzen, Brot und Bier.
Ja, das war Philipp Moll, damals im Bernsteinzimmer, hat seinen Wursttext vorgelesen. Er hat viele Texte über Wurst. Jetzt, Frau Meisendraht, das ist wirklich unhöflich den Hörern gegenüber. Aber ich sehe, Ihnen schmeckt Ihr Salat.
Das schmeckt nach Banane.
Ja, wie nach Banane.
Das schmeckt nach Banane.
Ist eine Banane drin?
Ja, da tatsächlich am Boden. Ich sehe ein langes, gelbes Gebilde.
Ja.
Es bewegt sich.
Ja.
Und lecker.
Genau.
Also danke für den Salat, aber der, weiß ich nicht, ob das jetzt, das war Bestechung.
Nein.
Sie wollten mich ablenken, dass Sie hier gesündigt haben.
Ja, ich wollte Ihnen nur einen Gefallen tun mit diesem leckeren Salat.
Ja, nee, den will ich jetzt auch nicht mehr.
Das, warum?
Weil er ist ja schon leer gegessen.
Ach so.
Ja.
Ja, Sie können noch was von dem Zupfschwein haben.
Boah, ey, Sie sind ein... Also manchmal sind sie schon ein wenig widerlich.
Ich muss ja sagen, vor dem Text, da ging es mir nicht so gut. Aber jetzt schmeckt der.
Sie sind ein widerliches
gleich, schmeckt gleich Tier. Noch besser.
Das sage ich Ihnen. Widerlich. Widerlich sind sie.
Das ist meine Fleischdiät. Mm. Das ist meine Sache. Und sie mit ihrer Salatdiät, das ist ihre Sache.
Ich hab mich vorhin gewogen. Ich habe während dieser Sendung schon 2 Kilo zugenommen.
Wirklich?
Allein durch Hören dieser Texte.
Ja, vor allem wenn es um Wurst geht, denn der Philipp Moll ist ein Kenner der Wurst gewesen. Und man kann jedem sein Lyrikbändchen Blumen und Wurst ans Herz legen. Da geht es nämlich um Blumen und Wurst in diesem Band. Also was für uns beide. Mhm. Sie sind für die Blumen da.
Ja, Blumen. Also ich muss ja sagen, Tulpen sind ja wirklich... Tulpen haben so eine Optik, die mich fern an Rinderhintern erinnert.
Ja, aber die essen sie jetzt nicht, oder?
Nein, nein, nein.
Es gibt ja Blumen, die man essen kann.
Stimmt, Gänseblümchen zum Beispiel. Die haben einen leichten Walnussaroma. Genau. Wussten Sie...
Nee, also das wusste ich jetzt nicht, aber...
Zigarettendiät.
Oha.
Reach for a Lucky instead of a Sweet. So lautet eins der Werbeslogan der berühmten Tabakmarke. Einer Tabakmarke. Auch Promis greifen oft lieber zur Zigarette als zum ausgewogenen Mittagessen. Als ich noch jünger war, habe ich mich gar nicht um mich selbst gekümmert. Ich habe mich hauptsächlich von Soda-Getränken und Zigaretten ernährt. Das war meine Diät, erklärte Schauspielerin Michelle Pfeiffer dem Online-Dienst contactmusic.com. Wie kurz gedacht und ungesund das ist, brauchen wir wohl kaum dem Leser von Radio Z zu erklären. Also es gibt die weitesten Interpretationen von Diäten im Laufe der Geschichte. Wir wissen von Kokosnussdiäten, wir wissen von Null-Diäten, wo man gar nichts mehr isst.
Ja.
Und ich habe gehört...
Nur göttliches Licht.
Genau, richtig, göttliches Licht. Und wenn man das richtig macht und dabei noch andächtig ist, dann kann es sein, dass man sich selbst konserviert... Und quasi nie wieder, also dass der Körper sich vom Geist löst und man quasi transzendiert.
Also stirbt.
Der Körper stirbt nicht dann. Es sind die Flüssigkeiten bleiben im Körper, weil die Nulldiät dazu führt, dass die liquiden Stoffe im Körper sich quasi so dicht aneinander drängen, dass sie nie wieder voneinander gehen wollen. Es ist, oh Gott, der Salat, boah, puh.
Da müssen wir jetzt aber aufpassen, dass wir nicht in Gefilde abgleiten, wo sich Ken Jebsen wohlfühlen würde. So esoterischer Unsinni, das brauchen wir.
Ich sagte doch nur, es gibt Leute, die glauben an die Nulldiät.
Ja, natürlich gibt es das.
Ja, und brauchen jetzt gar nicht so pumpig werden.
Wie Sie schon gesagt haben mit der Kokosnussdiät, und das ist ja eine Literatursendung hier, da möchte ich nur kurz auf das Buch Imperium von Christian Kracht verweisen, wo ein ganzer Orden daraus besteht, dass Kokosnüsse lecker schmecken. Und das ist ein wirklich sehr gutes, bedrückendes, aber sehr gutes Buch.
Es gibt auch eine Vitamintablettendiät.
Ach, das hört sich aber interessant
an. Alles Wichtige in der Tablette, lautet der Spruch.
Ja.
1803 gegründet von Herrn Vitaminpille.
Toll.
Da wurden Tabletten ausgegeben. Es war ein Geheimbund der Vitamintablettenfanatiker, die hießen Ordis Vitae.
Mhm.
Sie glaubten daran, dass man von Vitaminpillen alleine ein Überleben sichern kann. Soweit ich weiß, ist dieser Orden dann aber auch ziemlich genau 15 Jahre nach der Gründung auch wie verschwunden.
Ja, und das zu Recht, denn ich bin, das wissen Sie vielleicht nicht, ich bin gegen Vitamine.
Gegen Vitamine? Ja. Das heißt ja auch Vitamine. Wie in Fit for Free.
Nein, das ist nicht
Fit
wahr.
For
Vitamine Play. Kommt von Vita, Leben und Min, wie
Mine.
Die Minne, das, was man seiner Angebeteten gerne aufs Nachtkästchen legt oder vorsingt, das ist die Minne. Deswegen Vita Minne.
Besonders viele Minnen werden ja auch bei uns in Stein bei Nürnberg in der Firma, die mit Farbe anfängt, hergestellt.
Ja, ja.
Damit wird dann auch viel geschrieben, auch unter anderem Literatur.
Natürlich.
Und da spannt sich ja der Bogen unserer Sendung quasi par excellence wieder zusammen.
Ja, groß.
Wollen wir denn nochmal vielleicht etwas von diesem Diätplan hören oder haben Sie einen anderen Plan für uns?
Ja, nein, das hört sich doch nach.
Weil wir wollen ja auch jetzt an. In dieser Sendung abnehmen. Wir müssen jetzt die Pfunde, die wir mit der ganzen Wurst, dem Salat und ihrem, ich möchte nicht sagen, ekelhaften Fleischkonsum wieder angefressen haben, müssen wir jetzt ganz schnell wieder abtrainieren.
Wie reden Sie denn von meinem leckeren Zupfschwein? Das finde ich wirklich.
Sie haben sich selber den Bauch gehalten und gesagt, das war jetzt wirklich zu viel.
Ja, aber es ist nur, weil ich es auf einem kleinen Kuchenteller angerichtet habe. Und da ist man dann schneller satt, habe ich zumindest gelernt. Wir hören mal den dritten Tag, glaube ich. Oder der dritte, ja, wahrscheinlich der dritte Tag. Oder vierten. Mal gucken.
Zum Mitmachen auch.
Zum Mitmachen. Bitte, try this at home.
Der vierte Tag beginnt wie gewohnt mit einem Müsli. Mittags gibt es heute Salat mit Hirtenkäse und vegetarischen Gemüsereis. Nachmittags den schwarzen Kaffee. Am Abend gibt's Rührei mit gekochten Bohnen. Am fünften Tag sollte man sich für einen Gewichtsvergleich mal wieder auf die Waage stellen. Ab heute kann auch statt ein Müsli ein Vollkornbrötchen mit 5 Gramm Butter und ein Esslöffel Marmelade oder Honig gegessen werden. Mittags einen Salatteller, dazu Vollkornnudeln, 60 Gramm Rohgewicht, mit einer Gemüse-Bolognese. Am Nachmittag einen schwarzen Kaffee, am Abend eine selbstgemachte Blumenkohl-Cremesuppe.
So, Sie haben es gehört. Am fünften Tag muss man sich nochmal auf die Waage stellen. Deswegen habe ich jetzt hier meine alte Haushaltswaage mitgebracht. Und ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir uns hier wiegen.
Okay.
Und also gehen wir einfach mal.
Okay, wo steht die? Ach, da vorne.
Kommen Sie mal.
Jetzt müssen wir aber schreien, sonst hört uns keiner mehr.
Nee, kommen Sie einfach mal darüber. Das hört man schon.
Nein, ich glaube, das hört man nicht.
Also.
Hier ist eine Waage.
Die Waage. Und vielleicht stellen einfach Sie sich mal auf die Waage drauf.
Okay. Ui, 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 ui. Ich kann es nicht sehen, mein Bauch ist im Weg. Lesen Sie mir bitte das Ergebnis vor.
Ich finde es durchaus lächerlich, wie Sie jetzt mit diesem kleinen sozialen Experiment umgehen. Sie können sicherlich genauso wie ich lesen, dass hier 54 Kilogramm draufstehen.
Ui, das ist viel zu viel.
Das ist überhaupt nicht zu viel.
Jetzt sind es aber Sie mal dran.
Nein,
ich steige wieder runter. Jetzt kommen, also bitte.
Das geht nicht.
Ich insistiere.
Das war so nicht abgemacht. Ich wollte Sie mal wiegen.
Das ist Fatshaming, was Sie machen. Jetzt gehen Sie auf die Waage.
Na gut.
Also.
Nicht runterfallen.
Die Waage zeigt.
Oh. Halten Sie mich mal.
Ja, ich halte Sie. Ah! Ja, nicht so fest. Können Sie lesen? 100. 100.
Ja, ist egal. Ist auch nicht so wichtig.
Ich habe es nicht gesehen. Ich
wollte nur mal schauen, wie das.
Die Gentlefrau schweigt und genießt, würde ich sagen, bei diesem Vergleich. Dankeschön, Herr Eisenbart. Mein Selbstwertgefühl ist gerade angestiegen. Was ich aber gerade zu dem Diätplan, mir ist mir noch eingefallen, wir müssen ein bisschen schneller reden, weil die Sendezeit ist tatsächlich fortgeschritten, das ist unglaublich. Es hat mich etwas an das erzählt, was meine Mutter immer von nach dem Krieg erzählt hat.
Ja.
Mit diesen 5 Gramm Butter am Tag und Vollkornbrot, aber nur in Viertel Dosierungspumpernickel. War die Nachkriegszeit eine Diätphase? Haben wir quasi abgespeckt in Deutschland in dieser Zeit, glauben Sie?
Also in weiten Teilen des Deutschen Reichs wurde schon während des Krieges Diät gehalten. Natürlich, weil die Kartoffelacker alle voller Panzer standen. Das waren ja die Parkplätze für die ganzen Panzer. Und wir haben uns damals auch nur eigentlich von Steinen und O-Saft ernährt. So während des Krieges.
O-Saft war ja klassisch für die damalige Zeit.
Ja.
Es gab ja fast nichts anderes. Sie sagten es ja schon. Steine gab es noch.
Ja.
Wenn man die gut anbrät und paniert, kann man da, glaube ich, auch ein gutes Gericht zaubern.
Ja, panieren ist schwierig ohne Brot.
Stimmt.
Aber naja.
Mit Bröseln, mit Bröseln, so Kriegsbröseln.
Ja, mit Kies. Ja.
Kies, genau.
Ja. Das ein bisschen so schwenken in der Pfanne und dann schön anmachen mit, weiß ich jetzt nicht, so Basilikum gab es damals auch nicht. Wir haben damals einfach Brennnessel genommen. Aber Sie haben ja vorhin schon gesagt, Brennnessel ist sehr, sehr gut, um abzuspecken.
Und genau, Sie wissen es ja noch von sich damals. Ich kann mir vorstellen, dass so ein mit Kies, überzogener Stein, dass das doch ein relativ schweres Gericht ist. Hatten Sie das auch das Gefühl? Also das wäre dann wieder gegensätzlich der These mit der Diät.
Ja, aber dadurch, dass wir nur einmal am Tag gegessen haben, war das jetzt nicht so schlimm.
Okay, das hat man dann so mit der Zeit verdaut und dann...
Ja.
Ja, also auf jeden Fall, ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich habe es ja so nicht miterlebt.
Ja.
Und ich finde es immer wahnsinnig faszinierend, wenn wirklich alte, sehr alte Menschen davon reden, wie wenig sie damals hatten. Und
ja,
doch
so alt bin ich jetzt auch.
Also wahnsinnig alte Menschen, die schon eigentlich grauen nur noch sehen.
Ich finde das jetzt nicht.
Wenn die erzählen, wenn diese Menschen erzählen,
ich bin 84.
Wie schlecht es ihnen ging, dann geht es mir immer gleich ein Stückchen besser.
Ja. Uns ging es ja nicht so schlecht. Am Sonntag gab es manchmal Dreck.
Dreck. Das waren ja auch die Trümmerfrauen damals, die neuesten Rezepte kreiert haben. Aus dem Nichts, aus dem Staub quasi. Wie der Phönix aus der Asche kamen
richtig.
Dann auf einmal so Sachen wie Natron ins Spiel.
Ja.
Wenn man Dreck mit Natron mischt und das aufbackt, habe ich selber schon mal probiert, dann geht der Teig so schön auf und man kann dann auch wirklich von einem Kuchen sprechen, zum Beispiel.
Ja.
Machen ja Kinder, die Kinder machen es ja heute noch mit Sand.
Ja, obwohl Kuchen heute backen. Kein Krieg mehr ist.
Obwohl kein Krieg mehr ist, aber meine Theorie ist, dass ein Mensch in seiner Entwicklung quasi vom Mutterleib alle Phasen der Menschheit durchläuft.
Mhm.
Und da gehört eben auch die Nachkriegszeit ab einem gewissen Punkt dazu. Und das äußert sich eben im Backe-Backe-Kuchenspiel. Der Bäcker hat gerufen, wer will frischen Kuchen backen, der muss haben 7 Sachen. Eier und Schmalz, Butter und Salz, Mehl und Pril. Safran macht den Kuchen gehen. Und Entschuldigung, ich musste lachen, weil ich mich an meine Kindheit gerade zurückerinnert gefühlt habe. Das Pril gab es damals noch nicht. Wir hatten nur Blumen, Prilblumen. Egal, Sie haben noch Beiträge dabei.
Ja, richtig. Genauso wie Sie mich als alten Mann abstempeln, werde ich auch oft als dicker Mensch abgestempelt.
Völlig zu Unrecht, wie wir vorhin gesehen haben.
Genau. Der nächste Autor hat einen Text über das Selbstbild als dicker oder dick wahrgenommener Mensch geschrieben. Der Text ist von Fabian Lente und klingt ungefähr so.
Einer von euch oder einer von vielen. Ey, glotze mir nicht so auf den Wanst, will ich sagen, und tue es nicht. Früher wäre das nicht nötig gewesen, aber wir werden ja alle älter, denke ich. Seit 5 Jahren werde ich älter und denke, ich werde einfach nur älter und denke und werde älter. Ich habe nie an Diäten geglaubt, nicht an Wunder, aber gehofft habe ich immer. Wenn jeder Dritte ein Gewichtsproblem hat, ist es dann ein Problem oder ein Trend? Abgesehen von der spürbar schlechter werdenden Kondition und aneinanderreibenden Oberschenkeln, gleicht der morgendliche Blick in den Spiegel einen Biss auf die Zunge. Würde ich anderen Trends so hinterherlaufen, könnte ich vielleicht ein paar Kilos verlieren und trüge den Sixpack nicht unterm Arm. Es gibt natürlich Wichtigeres, aber wieso sich nicht über versteckten Zucker in Lebensmitteln und undiszipliniertes Fressverhalten ärgern, wenn man betrunken nach Hause kommt? Wenn es schmeckt, sagt man Soul Food. Essen für die Seele. Vielleicht ist das der größte Trick von allen. Ich habe noch keine fette Seele gesehen. Nur fette Menschen. Und fette Tiere, die an Leinen von fetten Menschen hecheln. Am schlimmsten sind die Dehnungsstreifen um Bauch und Hüfte. Sie sehen einfach beschissen aus, wenn man kein Kind zur Welt gebracht hat. Erst zieht und juckt es ein wenig. Dann sieht man leicht rote Streifen. Später dann Risse. Als hätte ein Tiger versucht, einen den Bauch aufzureißen, weil man wie ein großes, schmackhaftes Schweinchen aussieht. Nach einiger Zeit werden sie weiß und man findet sich damit ab. Besser macht es das nicht. Sie werden bleiben. So viele gute Gründe, es erst gar nicht so weit kommen zu lassen. oder endlich etwas dagegen zu tun, denke ich, und werde älter. Die nächste Zeit kein Alkohol, tägliche Bewegung und gesunde Ernährung. Die Zutaten kennt jeder, aber es schmeckt immer zu stark nach Disziplin und Schweiß. Man fängt an zu würzen, nur ein bisschen, dann jeden Tag. Plötzlich schmeckt es besser und die Tüte Chips tut es auch. Natürlich die geriffelten, die mit extra Salz. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich werde mich bessern. Ich soll doch gefallen, wenn der erste Eindruck zählt. Soll doch auch wieder einer von euch sein. Das T-Shirt ausziehen, wenn es zu heiß ist. Und mich einfach in die Sonne legen, bevor ihr sagt, tu es doch einfach. Uns stört es nicht.
Zurück ja. bei Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für Eigenart. Ich habe den Titel richtig gesagt, Herr Eisenbart.
Ich bin sehr stolz auf Sie.
Wir freuen uns, dass Sie
zuhören. Ich habe ihn ja Ihnen diesmal auch aufgeschrieben, ganz groß.
Stimmt.
Auf Ihre Arme.
Beide, innen, das hätte jetzt auch nicht sagen müssen.
Ja, Innen- und Außenseiten, das, ja, wenn das vonnöten ist, dann...
Schreiben ist auch gut. Sie haben ja so einen Gegenstand genommen, der so ein bisschen zieht auf der Haut.
Ja, eine Gabel.
Nein, es war ein vibrierendes Etwas, was vibriert und wehgetan hat gleichzeitig. Und es war eine Riesensauerei, was Sie da veranstaltet
haben. Das ist so eine Gabel, die erhitzt man, dann tunkt man die in Tinte und dann vibriert man ganz schnell und dann bleibt es auch auf der Haut für ein paar Wochen.
Ja. Aber das kriege ich schon wieder ab bei der nächsten
Woche. Ja, Dusche, natürlich.
Okay.
Kein Problem.
Ich hatte schon Angst, dass das länger bleiben würde, weil ich habe nächste Woche einen wichtigen Termin und da wäre es schlecht, wenn da Eisenbart und Meisendraht draufsteht. Wie sieht denn das aus?
Naja, das wäre doch.
Sie haben ja auch sehr eine schlampige Sauklaue.
Aber es wäre doch eine gute Werbung für diese Sendung. Dann fragen die Leute mal nach, was ist denn das? Können Sie mir erklären, warum Sie aussehen wie jemand, der am Bahnhof wohnt? Dann können Sie sagen, nein, das hat mit dem Bahnhof nichts zu tun. Das ist eine sehr gute Sendung auf Radio Z. Genau. Ja, Eisenbart und Meisendraht geht heute über das schöne Thema Diäten. Das hat sich meine Kollegin Magdalena Meisendraht ausgedacht. Ich hab mir zuerst gedacht, das ist ein Thema, das mich eher nicht so berührt, denn ich esse ja schon sehr gerne und das mit der Diät ist auch überschätzt, meiner Meinung nach.
Es ist aber auch eine Fehlannahme zu denken, dass wer Diäten macht, nichts essen darf. Das stimmt nicht.
Ach so.
Haben Sie nicht recht?
Dann klären Sie mich doch und auch die Zuhörer auf.
Es gibt zum Beispiel einen neuen Trend, oder was heißt neuen Trend? Der ist sehr alt, der Trend. Beziehungsweise es war nie ein Trend, aber es gibt die Möglichkeit der sogenannten Bandwurm-Diät.
Ach, toll.
Bandwürmer gelten.
Da isst man nur Bandwürmer, oder?
Richtig. Also es sind ja gefährliche Mitesser, die im Inneren des Körpers hausen. Und nicht Mitesser im Sinne von Unreinheiten der Haut. Nee. Sie haben einen Wirt, das ist zum Beispiel der Birkenwirt oder der... Landwirt.
Der Gastwirt.
Der Gastwirt.
Natürlich.
Den suchen diese Bandwürmer auf und setzen sich bei dem mit am Tisch. So. Mhm. Wenn der Gastwirt jetzt einen dicken Bauch hat, dann schnappen die dem Gastwirt immer so die Hälfte des Essens vom Teller weg.
Ja.
Der merkt es gar nicht. Aus irgendeinem Grund. Das sind so diese kleinen Zahnräder im Getriebe des Universums, die so ein bisschen Magie für uns noch bereithalten in unserer Welt. Und dieser Bandwurm isst mit im wahrsten Sinne des Wortes und dadurch nimmt man ab. Mangelerscheinungen, Darmverschlüsse sind dann oft die Folge davon.
Aber das macht ja eh wenig aus, wenn man sowieso nichts mehr essen kann.
Ja, und es gibt viele Menschen, die das als unglaubliche Chance, als wie wir im Neusprech sagen, Opportunity sehen, sich so einen Bandwurm nach Hause zu holen. Den kann man auf Amazon bestellen.
Ja.
Mit Prime kommt er auch relativ schnell angekrochen und ein praktischer Begleiter, wenn man auf Darmverschlüsse steht.
Ach toll. Das
Sie können weiter essen. Sie essen halt wirklich? Bloß weniger.
Ja. Ich weiß zwar nicht, was das mit Literatur zu tun hat, aber Sie haben gesagt, das ist eine Chance und jetzt kommt auch ein Chansonnier. Und zwar handelt es sich um Gaspard de la Casserolle und er hat ein schönes Lied, einen Chanson geschrieben über unser schönes Thema und ich glaube, der möchte jetzt gleich mal starten.
Viel Spaß.
Ich fand dich eines Nachts am Straßenrand, nahm dich zu mir mit, seitdem habe ich mein Leben im Griff. In dir steckt magisches Wissen, von Birken, Zucker, Kohl und drüber. Und immer, wenn ich nicht mehr weiter weiß, frage ich dich, denn du kannst helfen, wenn die Welt zu brechen droht.
Also zum Abnehmen taugst du ja nichts, aber als Ratgeber bist du gar nicht mal so schlecht. Das war schmissig, da zuckt's im Knie.
Ja, sehr, sehr schön. Das hätten sie jetzt sehen müssen, wie wir beide durch den Raum gefegt sind, durch das kleine Sendestudio. Wir haben auch ein bisschen gekleckert jetzt, dummerweise, aber das, ja, das muss normal. Muss dann die Straße.
Das gehört dazu zum Leben, kleckern.
Ja. Kleckern. Kleckern ist einfach, sagt die schöne Kapelle fast zu Fürth. Und da gebe ich Ihnen durchaus recht. Beim Kleckern, da bin ich auch einsame Spitze. Morgens zum Beispiel, wenn ich mir meinen Haferbrei zubereite und meinen Kaffee und den dann im Bett mir reinziehe, weiß ich oft gar nicht so. Hier, da oben liegt die Zeitung, die Tageszeitung.
Welche Tageszeitung?
Hier, das ist die FLZ, die Fränkische Landeszeitung. Mhm. Nicht zu verwechseln mit der FAZ.
Die Fränkische Allgemeine Zeitung.
Genau. Und da hier ist die Zeitung, hier der Sportteil, hier Feuilleton und hier noch Kleinanzeigen. Und dazwischen irgendwo ist mein Kaffee und dann wundere ich mich und dann blätter ich um und wo ist denn der Kaffee hin? Und dann merke ich, ich habe ihn mir ins Bett geschüttet und dann will ich so aufräumen und merke, nein, ich habe den Kaffee nicht ins Bett geschüttet. Ich weiß dann immer nicht, warum das Bett trotzdem nass ist, aber ich sehe dann, der Kaffee steht noch auf dem auf dem Nachtkästchen und dann muss ich doch wieder aufräumen.
Okay. Wissen Sie, was mein Tipp für Sie wäre?
Ja, bitte.
Also ein Kaffee-Fan, dem würde ich ja braune Bettwäsche ans Herz legen. Mhm. Einem Blutwurst-Fan eher ein extrem dunkles Magenta, fast schon schwarze Bettwäsche. Einem Chips-Fan so einen senffarbigen Wäsche und einem Bordeaux-Fan eine bordeauxfarbene. Haben Sie sich darüber schon mal Gedanken gemacht, dass man durch Wohnen, das ist ja ein wahnsinnig interessantes Thema, auch Innenarchitektur, ich denke da ja sehr viel nach, also es gibt ja Ziersteine, es gibt Zierfische, es gibt Ziervorhänge, es gibt Ziehvorhänge, Lamellen und wenn man die Farben richtig wählt, dann muss man weniger putzen.
Ja.
Also das ist nur ein kleiner Haushaltstipp von mir an Sie jetzt, ja, weil damit könnten Sie Kaffee ins Bett schütten, so viel Sie wollten, man würde es nicht sehen.
Es wird warm, wohlig warm im Bett. Sie wissen ja selber, im Bett, wenn es warm und nass wird, das ist ein gutes Gefühl. Ein Gefühl, was einen bestärkt und was einen sich wieder in die Zeiten des Mutterbauchs zurückempfinden lässt.
Das klingt auch für mich einleuchtend. Und
wir sind ja auch ein Verbrauchermagazin, muss man ja auch mal sagen.
Das sind wir neuerdings auch.
Eigenartige Verbrauchertipps.
Ja, das ist sehr wahr. Wir sind auch für unsere Zuhörer da, wenn jemand einen Tipp braucht, zum Beispiel, was jetzt los ist, wenn kein Toilettenpapier mehr da oder so, dann kann man gerne anrufen hier im Studio.
Brennnesseln, sage ich da nur. Kleiner Tipp.
Ja, Brennnesseln.
Brombeeren.
Weiß ich jetzt nicht genau.
Brombeeren sind auch sehr gut. Ja. Lecker. Mm. Und vielseitig einsetzbar.
Ja.
Hanf.
Gibt es denn eine Diät, die Sie schon mal ausprobiert haben?
Ja, ich sagte ja, also ich hatte ja schlechte Erfahrungen mit der Kohlsuppendiät. Das war ja, das endete ja darin, dass ich dann am Boden lag, mir Schaum aus dem Mund quoll und ich gesagt habe, ich habe die Welt, das Universum verstanden. Die Welt war mir dann zu klein irgendwann und ich habe gesagt, ich fliege jetzt auf einen anderen Stern, auf Tatooine und schnacke da mit den Menschen dort. Das hat nicht funktioniert.
Haben Sie sich tätowieren?
Nein, ein Stern, das wissen jetzt nur Eingeweihte. Es ist ein Stern im Alpha-Quadranten. Und da habe ich gedacht, durch den Grünkohl würde ich dahin teleportiert werden, im wahrsten Sinne. Hat nicht funktioniert. Ich bin dicker geworden, weil ich danach ganz viel Reis gegessen habe, weil der Reis hat eine ähnliche Eigenschaft wie Aktivkohle.
Ja.
Jedenfalls, ich hatte dann noch einen Diätversuch, das war dann auch mein letzter. Das war eine Apfelessig-Diät.
Oh.
Und zwar nicht, dass man Apfelessig trinken würde, sondern man isst Äpfel und Essigreiniger. Man benutzt die Äpfel als füllendes Material und den Essigreiniger dann, um das Material wieder loszuwerden im Nachhinein. Ja. Funktioniert sehr gut. Die Essigreiniger werden auch immer besser mit ihren, Vergällungsmitteln. Und da kann man sehr gut damit Pfunde purzeln lassen. Pfunde purzeln ist auch ein schönes Begriff, poetisch.
Das liebe ich an Ihnen, wenn Sie solche blumigen Begriffe für völlig banale Sachen hernehmen und die auch noch ohne zu erröten hier im Studio einfach rauslassen. Das mag ich so an Ihnen.
Ach, ich mag Sie auch, Herr Eisenbart. Auf Ihre Art und Weise mag ich Sie.
Ja.
Aber Literatur ist schwierig mit dem Thema, finde ich, ehrlich gesagt. Ich habe in unseren Archiven von Radio Z, wir haben ja im Keller einen langen Gang mit Billy-Regalen.
Ja.
Und ich weiß nicht, warum die Regale Namen haben. Moment, ich muss noch einen Schluck Salat trinken.
Das ist deswegen, weil der Gründer von Radio Z Billy Z hieß. Deswegen heißen diese Regale natürlich zu Ehren unseres Gründers Billy.
Genau, jedenfalls in diesen langen Archivreihen, die sind ja hinter einer großen Absperrung, dass nur wirklich der innere Kreis der Radio Z-Leute da Zugang hat zu diesem unendlichen Wissen, auch alten Wissen. Ich habe versucht zu recherchieren zum Thema Literatur und Diät und ich habe nicht viel gefunden. Es gab einen Text zum Thema Nudeln und Insekten. Aber der ist leider angefressen worden von Bücherwürmern.
Das heißt, den können wir auch nicht wieder.
Den können wir leider. Ich kann einzelne Buchstaben, wenn Sie wollen, vorlesen. Seit Oktober Protein, Ollen, Croutons, Erkten sein. Erdlaufen Tests in Start-up-Regalen. Hierbei Fative. Wie beim Ankommen. So ungefähr. Das ist
schade.
Es ist eigentlich. Wirklich Sie werden jetzt schade. Verstehen, warum ich das nicht im Radio vorlesen kann.
Ja.
Also, das verbietet das ja die journalistische Sorgfaltspflicht, dass man so einen Text dann vorliest, weil
das
verwirrt ja nur. Ja, das verwirrt ja nur Leute, die es hören. Also, das kann man nicht im Radio vortragen.
Nee,
und deswegen bin ich leider mit leeren Händen aus diesen tiefen Billy-Regal-Schächten. Wir nennen sie auch immer Wissensminen. Ja. Da sind wir wieder beim Thema Minen.
Genau. Ich habe allerdings schon einen Buchtipp, zumindest über Diäten, mitgebracht. Der bekannte Autor Robert Schneider mit seinem Buch Schlaf ist Bruder. Da geht es um einen ja, ich sag mal, einen Musikfreund, der sehr gerne Musik hört. Und beim Musikhören denkt er sich dann, ja, da höre ich jetzt noch ein bisschen länger Musik und er hört dann noch länger Musik. Und nach 2 Tagen denkt er sich, oh, jetzt ist es aber soweit. Jetzt kriege ich langsam keinen Hunger und ich höre weiter Musik. Und das geht dann so 2 Monate und zwei Jahre und dann auch 20 Jahre, Äonen vielleicht sogar. Und am Schluss hat er vergessen, dass er eigentlich auch essen muss. Und dann stirbt er halt, weil er,
weil er sterben muss, nichts
mehr gegessen hat.
Das ist dann die finale Erkenntnis des Buches.
Das widerlegt eigentlich auch ihre Theorie von vorhin, diese windige Null-Diät-Geschichte.
Ja, er war einfach nicht transzendent genug.
Ja.
Aber das verstehen sie wieder nicht, weil sie in einer entzauberten Welt leben.
Ja, das würde ich jetzt so nicht bestätigen, aber es ist durchaus so, ich habe das schon mal ausprobiert, da habe ich mal nichts gegessen und dann nach 10 Minuten habe ich gemerkt, jetzt, Mensch Hartmut, jetzt musst du aber mal wieder was essen. Da sieht man ja schon an diesem wirklich ganz tollen, naheliegenden Beispiel und auch wirklich lebensnahen Beispiel, im Gegensatz zu ihren Beispielen immer, dass man ja doch essen muss. Und Ich glaube, mit dieser Botschaft gehen wir in den nächsten Text. Haben Sie vielleicht schon mal eine Null-Diät ausprobiert?
Ich muss sagen, ich traue mich nicht. Ich habe dazu fehlt mir der finale Countdown.
Ja.
Da bin ich noch nicht so weit.
Ja, vielleicht braucht es einen Anlass.
Ja.
Um eine Null-Diät auszuprobieren. Genau wie der nächste Text es uns erzählt. Theobald Fuchs hat einen Text darüber geschrieben, wie er beschlossen hat, nichts mehr zu essen. Er ist ein ausgemachter Fachmann, was Nichtsessen angeht. Das macht er jedes Jahr, um sich selber eine kleine Freude zu bereiten.
Oder auch ein Schnippchen zu schlagen.
Ja, und seine Mitmenschen zu terrorisieren, wenn die um ihn rumstehen und leckerste Speisen in sich hineinstopfen. Dann steht er da und sagt so, Und das ist doch ein großer Spaß.
Jetzt haben sie mich aber wirklich, jetzt haben sie mir Appetit auf den nächsten Text gemacht.
Ja, der Text heißt Das Diätdiktat und ist von Theobald Fuchs.
Das Diätdiktat. Mir war das vorher so klar nicht gewesen, dass ich als Amtsträger so viel verdienen würde, als berufsmäßiges Mitglied des Vorstandsunterausschusses einer nachgeordneten Behörde. 3 Sitzungen im Monat hatte ich abzuleisten. Gut. Ich hatte einige Papiere zu lesen, was aber letztendlich niemand überprüfte. Und es gab diese Koordinationstreffen mit anderen Stellvertretern im benachbarten Unterausschuss. Bloß hatte ich da noch nie teilgenommen, hatte mich bisher irgendwie nicht überwinden können, hatte mir lieber ein Attest besorgt, das ging ganz einfach. Dass es so abartig viel Geld für diese Arbeit geben würde, haute mich anfangs echt von den Socken. Inzwischen wird mir nicht mehr schwarz vor Augen, wenn ich die Summe auf meinem Kontoauszug sehe, aber einfachen Leuten, die das nicht gewohnt sind, empfehle ich, immer nur eine Ziffer einzeln, eine nach der anderen, mit einer ausreichenden Pause dazwischen zu lesen. Es verringert das Risiko, dass mir einer umkippt. Dann kam es natürlich, wie es kommen musste. Ich hatte zu viel Penunzen und kaufte völlig unkontrolliert den totalen Schrott ein, weil ich es konnte. Ein Videorekorder musste her, obwohl die gar nicht mehr hergestellt werden. Ein Roboterhund, der selbstständig Gassi geht und autonom nach kleinen Kindern schnappt. Eine Glitzertapete im Badezimmer. Echter Glitzer natürlich, nicht das Zeug, das sie in China in Tütensuppen mischen. Ein neuer Schuh für meine Frau. Den zweiten gab's dann Weihnachten. Bis dahin ging es ja auch barfuß. Sie hat 2 gesunde Füße, sag ich ihr immer. Soweit, so alles gut, dachte ich. Doch, pardon! Irgendwann ertappte ich mich dabei, als ich gerade den Aludeckel vom 11. Pfirsich-Maracuja-Sardelle-Mango-Joghurt riss, dass ich dachte, kann ich mir eigentlich noch ein Leben ohne dieses Pfirsich-Maracuja-Sardelle-Mango-Joghurt vorstellen? Da wurde mir schlagartig klar, ich bin süchtig nach dem Zeug, denn das weiß jedes Kind, Sobald man darüber nachdenkt, ob man süchtig ist, ist man süchtig. Je nun, überlegte ich, was ein schönes Schlamassel mit allem drum und dran. Kuhsucht der Frau, Beschaffungskriminalität, da ich verboten hohe Trinkgelder an der Kasse im Supermarkt verteilte. Die Angestellten dort hatten schon gar keine Lust mehr, die anderen armen Kunden zu bedienen, weil ich knallhart alle Sympathien abräumte wie eine Eichkatze. Dicker Geldbeutel schlägt, Herz sticht, da sind sich alle einig. Und freilich enge bis engste Hosen im Leoparden- und Tiger-Style, in denen sich mein eingezwängter Wurstkessel wundrieb. Oft lagen im Foyer unserer XXL-Villa im Coq-en-Vin-Stil Berge leergefressener Pfirsich-Maracuja-Sardelle-Mango-Joghurt-Becher, zwischen denen wilde Esel, Turmkraniche und Mittelgebirgsfeuermolche wühlten, auch sie Opfer einer unbeherrschbaren Lust auf Pfirsich-Maracuja-Sardelle-Mango. Ökologischer Fußabdruck, Riesenscheiße. Der Tiefpunkt kam, als ich die Kontrolle über mich selbst verlor. Mein Diener stellte mir eines Morgens das goldene Tablett mit dem Becher ans Bett, machte zwei Schritte zurück, um in der Ecke demütig zu warten, wie wohl mein nächster Befehl lauten mochte. Obschon der natürlich alle Tage und immer wieder gleich lautete und nichts anderes anordnete als »Noch eins!« »Schluck, schluck, würg!« Kaum hatte ich den Löffel aus Rohseide und Mondsilber zum Munde geführt, überfiel mich ausgedehnter Ekel und kerzengerader Abscheu. Das war kein Pfirsich-Maracuja-Sardelle-Mango-Joghurt, was da widerlich klebrig im billigen Kunstplastikbecher schwappte. Es war minderwertiges Pfirsich-Banane-Sardelle-Mango-Joghurt. Das kotzt die Maus. Ich spie aus, warf dem Diener harte Worte an den Kopf, das Tablett hinaus zum Fenster, wo es die gläserne Voliere für die fliegenden Nacktschnecken traf und verkratzte. Absolut nicht nice. Ich begriff, entweder ich änderte mein Leben, jetzt, sofort, auf der Stelle, bei Neumond, oder ich würde an Pfirsich-Maracuja-Sardelle-Mango zugrunde gehen. Nur noch eine lasergründliche Diät konnte mich retten. Ich trat sofort an und eingedenk der bekannten Weisheit, dass man am meisten schafft, wenn man sich total überlastet, beschloss ich komplett auf alles zu fasten. Fristlos begann ich zu verzichten auf Fleisch und Butter, auf Käse und Wurst, auf Kaffee und Alkohol, auf Brot und Milch, auf Eier, Tee, Heroin, Crack, Napalm, Zigaretten, Speisehund und Leckelfenbein. Sowie selbstverständlich auf Pfirsich-Maracuja-Sardelle-Mango-Joghurt. Ich wurde der krasseste Niet-Mann ever. Die Wirkung setzte umgehend ein. Keine 11 Sekunden musste ich warten, schon packten mich die schlimmsten Entzugserscheinungen. Mein Verstand ritt auf einem Röntgenstrahl hinüber in dieses Land, wo Spiralnebel an den Bäumen wachsen. Ich fühlte mich wie ein Teller Kartoffelbrei in der Waschmaschine. Die Zeit dehnte sich ganz unwahrscheinlich in die Länge. Draußen in der Welt, die direkt vor meiner Nase begann, treiben Menschen, Gegenstände und Blätter in Zeitlupe durch mein Bio-Objektiv. Beim Anblick von einem Stuhl überlege ich, ob sich nicht vielleicht alle Menschen auf der ganzen Welt bisher getäuscht haben und Möbel doch essbar seien. Ich hoffte auf Regen. Das Nachzählen der Tropfen würde mich ablenken. In fast den gleichen Worten, beinahe wurde ich verrückt. Doch dank meines immensen Einkommens als hoffnungslos überbezahlter Entscheidungsverhinderer gelang es mir, durchzuhalten. Ich kaufte mir einfach ein halbes Dutzend Diätassistentinnen im nächsten Diätzubehörladen. Bullige Typen waren das, die Diätassistentinnen. Trapezförmige Oberkörper, quadratisches Sonnensegel vor der Fresse. Am Boden derselben getönte dreifache Zahnreihen. Prachtvolle Kerle, die mein sowieso schon fiebriges Gemüt weiter erhitzten, sodass ich schlussendlich hineingeriet in ihn, den finalen Fastenkoller. Aber meine Diätassistentinnen hauten mir, natürlich nur gegen Extrabezahlung, jedes Mal eine aufs Maul, wenn ich an Pfirsich, Maracuja, Sardelle oder auch nur Mango dachte. Ich bekämpfte und überwand solcherweise sämtliche meine Bedürfnisse so erfolgreich und glorios, dass mir am Ende nur noch eine einzige lästerliche Gewohnheit blieb, die mir in den Orkus zu komplementieren der rumpelnde Bestieg des höchsten Storchennests im Bistum bedeutete, nämlich zu notieren, wie alles...
Der endet sehr abrupt, dieser Text. Ich nehme an, das ist eine Auslassung, ein beliebtes Mittel in der Literatur. Was das bedeutet, das können Sie zu Hause nachfühlen.
Anapher?
Eine Ellipse nennt man das.
Ellipse?
Ja.
Sicher?
Ja, sicher. Aha. Sie wissen, ich habe alles studiert.
Ich nicht. ich bin etwas gestrandet. Dieser Text hat mich echt gedanklich mitgenommen auf eine Wunderreise.
Ja.
Wo waren wir stehen geblieben, Herr Eisenbart?
Wir waren bei Nulldiäten. Das ist natürlich ein interessantes Thema. Meiner Meinung nach führt das zu relativ wenig. Es gibt aber auch noch andere Diäten. Denn also eigentlich wollten wir ja mit einem Politiker darüber sprechen, was eine Diät ist. Leider hat das erstmal nicht geklappt. Vielleicht kommt der Politiker aber doch nochmal zu dem Thema, weiß ich jetzt nicht.
Ich wollte noch zu dem Thema Nulldiät ein kleines Zitat einwerfen.
Ja, bitte.
Womit wir vielleicht jetzt hier im Radio mit einer Mitmachaktion die Menschheit zu einem, auf eine nächste Stufe heben können.
Ja.
Kennen Sie Blaise Pascal?
Ja, das ist ein. Ist das nicht ein Physiker?
Mathematiker.
Ist ein Physiker.
Sie haben ja keine Ahnung.
Das ist doch ein Physiker.
Nein, das ist ein Mathematiker und Philosoph.
Ich bin mir fast sicher.
Und dieser Mann sagte einen Satz, den wir uns jetzt mal hinter die Ohren tätowieren können.
Ja, ich dachte, der heißt Hector Pascal. Hab ich eigentlich gedacht.
Das wäre jetzt der Physiker gewesen. Sie sind etwas. Naja, gut. Egal. Er sagte jedenfalls, alles Unheil kommt von einer einzigen Ursache, dass die Menschen nicht in Ruhe in ihrer Kammer sitzen können. Und da schließen wir ja an die Nulldiät an, weil das hat ja was, sich zurückziehen in das Nichts. Und vielleicht, wenn jetzt alle, die zuhören, mal einfach ruhig wären und wir so einen angenehmen, stillen Zustand erreichen könnten auf der Welt. Wäre das nicht ein schöner Zustand, der uns vielleicht weiterbringen würde?
Ja, ich würde vorschlagen, wir probieren das jetzt mal aus.
Also ich denke,
sind einfach mal still.
Okay, aber dann müssen Sie auch die Musik ausmachen.
Dann mache ich die Musik mal kurz aus.
Also bitte jetzt, ich bitte um eine Schweigeminute an der Stelle im Radio. Alle mitmachen, dann wird die Welt besser. Was war denn das jetzt?
Ich glaube,
sind Sie wahnsinnig? Haben Sie die Musik angemacht?
Nein, das weiß ich jetzt nicht.
Sie können doch jetzt nicht eine laufende Schweige. Das ist einfach unhöflich.
Ich war das nicht.
Das ist unhöflich, das ist unwürdig, eine Schweigeminute einfach abzusägen.
Ich glaube, das war hier ein eingebauter Mechanismus.
Haben sich Welten aufgetan. Wir hatten sie am Schlawittchen, die Welt. Und dann kommt so eine. Was war denn das überhaupt für ein Gedudel?
Ich weiß es nicht, aber ich.
Sind Sie.
Ich find, wir
sind Sie sich sicher, dass Sie das nicht waren?
Wir könnten es nochmal ausprobieren.
Ich
würde gerne diese Schweigeminute für eine bessere Welt mit Ihnen hier nochmal ausprobieren.
Das funktioniert, Herr Eisenbart. Eine Schweigeminute, da sind wir uns einig. Ich glaube, wir sitzen jetzt im selben Boot.
Ist ohne Musik.
Eine Schweigeminute ist ohne Musik und funktioniert vor allen Dingen erst dann, wenn es eine verdammte Minute lang geht.
Okay, dann versuchen wir es nochmal.
Also jetzt bitte nochmal Stille. Auf der Welt, jetzt alle, die zuhören, in der Kammer sitzen und nichts tun. Also nochmal, wir machen das jetzt und hol's der Teufel. Wir schaffen doch die Welt jetzt.
Ja, wir schaffen das doch. Okay, probieren wir es nochmal. Und
ja, also.
Die Schweigeminute beginnt jetzt.
Also das kann doch nicht wahr sein.
Funktioniert nicht. Also
ich bin ja normalerweise ein rationaler Mensch.
Ja.
Aber manchmal glaube ich, da steckt was Großes dahinter, dass man nicht mehr schafft, im Radio eine Schweigeminute durchzuziehen. Da können Sie mir jetzt sagen, was Sie wollen. Also da gibt es bestimmt Geheimbünde und Geheimorden, die überwachen, dass in einem Radiosender, der für Kultur zuständig ist, nicht Kultur im Sinne von Schweigekultur ausgeführt werden kann. Das kann mir doch jetzt kein Mensch erzählen, dass das jetzt ein Zufall war, das zweimal hintereinander. Ja. Und das war nicht mal eine halbe Minute. Das schwöre ich.
Ja,
das vor war, Stein und Bein.
Das, ich kann nur beschwören, dass ich das nicht war. Das
Blaise Pascal würde rotieren im Grabe, wenn er das... Also es wird doch keine bessere Welt. Danke, liebe, wer auch immer diese Musik hier ständig uns reinfunkt. Also es kann doch nicht sein, dass in einer öffentlich geförderten Radioanstalt, dass da Piraten einfach Musik hineinschmuggeln, wenn es mal still wird.
Also ich glaube jetzt nicht an irgendeine Verschwörung. Wir schwimmen da schon wieder auf so eine Ken-FM-Welle.
Das ist mir egal, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Das hier, also finden Sie es nicht ein Skandal? Ich finde, wir sollten bis vors Bundesverfassungsgericht ziehen.
Ja.
Mit Haus und Hof sollten wir dahin ziehen.
Vielleicht mit Hilfe eines Politikers. Und wir haben jetzt doch noch schnell einen Text von einem Politiker reinbekommen.
Ja, da ist die Politik wirklich in der Pflicht.
Lothar Gröschel hat sich jetzt in Berlin, das ist jetzt natürlich nicht Nürnberger Politik, aber er ist auch in Nürnberg sehr gut, wenn er da ist. Der hat sich Gedanken gemacht zu Diäten und Politik und vielleicht kann der, wenn er wieder in Berlin ist, uns ein bisschen unter die Arme greifen.
Zu Ehren von Blaise Pascal,
genau,
der viel für die Menschheit getan hat.
Ja, und also, der schöne Text von Lothar Gröschel, der kommt jetzt.
Die Straßenbahn war um diese Zeit so gut besetzt, dass ich nach einem freien Platz Ausschau halten musste. Späte Arbeitspendler aus den Kreativberufen, die sich ins Büro bequemten, wenn die Heizungsbauer im Nachbarhaus bereits ihre zweite Vesperpause einlegten. Mütter auf dem Weg zum Sport oder zum Frühstück mit zwei besten Freundinnen. Studenten, die es irgendwie aus dem Bett geschafft haben, obwohl seit einer Woche Semesterferien waren, wie ich von Elsa gehört hatte. Und eine Menge Ortsfremder. Ein abgestandenes Sprachgewirr der Länder des alten Westens. Ich überlegte, wie ich die Fahrzeit verbringen sollte, fingerte schon nach meinem Telefon, um es den anderen gleich zu tun. Als Kästchengucker sich durch die Ortsteile der Stadt schunkeln lassen oder eine Zigarette drehen, sprich jemanden nach Tabak und Papierchen anschnurren, um ihm oder ihr mitzuteilen, dass man keine Filter benötige. Dann den irritierten Blick zu quittieren, mit leichtem Kopfschütteln diesen weißen Schaumzylinder tatsächlich abzulehnen. Wer hat denen das beigebracht? Vor 20 Jahren hat doch kaum einer mit Filter gedreht. Wo war ich seitdem gewesen? Ein Rettungswagen überholte uns. Wenig später folgte ein großes Feuerwehrauto. Noch eines, zwei Streifenwagen, ein Notarzt, das technische Hilfswerk, dann die Müllabfuhr. Ich liebe Menschen. Wie auf Kommando drehten sich quasi alle Insassen um. Ich liebe Menschen. Ich liebe Menschen. Ich liebe Menschen. Ich war mir nicht sicher, ob ich gleich beim ersten Mal verstanden hatte, was der Mann mit grauser Haarpracht unüberhörbar deklamierte. Ich liebe Menschen. Manche Leute wandten sich ab, schauten dann wieder hin, zu ihm, der immer lauter wurde, eher aggressiver, aber es wirkte lauter. Er saß auf dem Sitz neben dem Fahrkartenautomat, betonte jetzt das Ich übermäßig. Ich liebe Menschen. Ich liebe Menschen. Ich liebe Menschen. An der nächsten Station wanderten einige Mitfahrer ins hintere Abteil ab. Jetzt schrie er seinen Satz. Ich hatte kurz Blickkontakt mit ihm. Nahm er mich wahr? Ich schaute wieder weg. Dann hin. Ich liebe Menschen. Ich liebe Menschen. Dann begann er zu hospitalisieren, bewegte den Oberkörper im Rhythmus seines Mantras nach vorne und hinten. Dabei griff er sich mit seinen Händen an die Oberschenkel, als wollte er sich daran festhalten. Keine Sorge, der tut nichts. Jetzt erst bemerkte ich den älteren Mann, der sich neben mich gesetzt hatte. Große graue Augen, die Stirn in gleichmäßigen Falten. Mit seinem haarlosen Kopf und der kräftigen Nase erinnert er mich an Picasso. Ich liebe Menschen. Das Menschen schrie aus seinem Innersten heraus. Er ist noch jung, seine Stimmbänder halten das aus, kommentierte mein Nachbar. Ich nickte, aber meine Nerven. Ich finde das auch nicht toll. Ich liebe Menschen, sagte der Kahlköpfige. Aber das ist der Sound der Stadt. ein paar Millionen auf so einer Fläche zusammengekarrt, mehr oder weniger freiwillig. Schauen Sie sich an, wie wir hier leben, arbeiten, was wir essen, konsumieren, sehen müssen. Jeden Tag unzählige Bilder, Stimmen, den Lärm, Verkehr, die Gerüche, die Abgase. Da ist es nur zu natürlich, dass es hin und wieder kracht, sich in einem Gewitter entlädt. Die Energie muss irgendwo hin und es findet sich immer ein Katalysator. Möge er noch so abwegig erscheinen, wie das Schauspiel, an dem uns dieser junge Mann teilhaben lässt. Sie werden recht haben, sagte ich. Dieses Wetter begünstigt Entladungen. Der Mann schrie weiter und starrte zu uns herüber, wartete einen Moment und zog sein T-Shirt aus. Ich liebe Menschen, warf es auf den Boden. Er stand auf, hob die Arme, rief in einem fort, ich liebe Menschen. Würde er damit aufhören, wenn ich ihn anspreche, ihn fragte, was er wollte? Vielleicht wollte er nur die Liebe, seine Liebe, weitergeben. Sie können da nichts machen, unterbrach der Mann neben mir mein Sinieren, als wüsste er, was in mir vorging. Er wird sie nicht wahrnehmen. In seinem Film braucht er kein wirkliches Gegenüber. Ich meine, jemand mit Empathie, der mitfühlt. Nein, er will die Bühnensituation, die er mit seinem Einsatz Dramolett aus dem Nichts schafft. Die Straßenbahn ist kein übel gewählter Ort für diese Inszenierung. Keiner kann abhauen und er weiß das. Ich liebe Menschen. Niemanden lässt das ganz kalt. Dann zog der junge Mann zwischen einem Ich liebe Menschen und dem nächsten Ich liebe Menschen einfach die Hose runter, schaute an sich herab, sprach weiter und drehte sich frontal zu seinem Publikum, das sich hinten verschanzt hatte. Guter Körper, trainiert, beziehungsweise nicht durch Müßiggang und Exzesse geschunden. Berserinplatz. Der Wagen hielt. Die meisten wollten raus. Mein Nachbar schüttelte den Kopf, stand auf und streckte mir die Hand entgegen. Ich gehe auch, sagte ich, nahm seine Hand, erwiderte den Abschiedsgruß. Draußen blieben wir, ohne uns abgesprochen zu haben, stehen, beobachteten die Passagiere, die auf ihren Handys herumtippten, vielleicht um die Polizei zu rufen, die sich vor ihre Kleinkinder stellten, vielleicht als Schutzschild vor dem skandalösen Schauspiel, das der Nackte ihnen bot. Dann stieg der Mann aus, barfuß, schaute nach links, lief dann nach rechts, festen Schrittes. Ein Nackter in der Großstadt, wortlos verschwand er. Der Auftritt war vorbei. Jemand schrie ihm hinterher, du hast deine Kleider vergessen. Es wirkte wie eine Befreiung. Einige Passagiere lachten, sie stiegen wieder ein. Die Tram fuhr weiter. Was für ein Höhepunkt. Sensationell, wie es seine Liebeslinatai, seine Liebestollheit so penetriert hat. Ein totales Credo, dass er nicht mehr anders konnte, sich als den Menschen ohne Schuld und Sühnen zu offenbaren. Also wie Adam im Paradies, gurgelte er aus dem Kahlkopf hervor. Er tätschelte meine Schulter. Eine geniale Tat, oder? Wie sehen Sie das? Ich brauche jetzt ein Getränk, antwortete ich, ohne nachzudenken. Herrlich, ich auch. Übrigens, Elmar Sören, Abgeordneter im Kreistag zu Göttingen, auf Hauptstadtvisite bei unserer einstigen Volkspartei. Sie wissen, wen ich meine? Ich nickte. Da drüben ist eine Hausbrauerei von einem Kumpel, von meinem Kumpel Dragan. Wenn wir Glück haben, hat er ein Fass angestochen. Oder es gibt Flaschenbier. Ich bin Lothar, Bürger dieser Stadt. Elmar lachte, knöpfte sich das Hemd auf, zog es aus, auch das Feindrup-Unterhemd und strich sich über die stark behaarte Brust. Ein schönes, unfiltriertes Bier. Herrlich. Sie sind mein Gast. Wie könnte ich meine Diäten besser investieren? Wir spazierten über die Gleise. Elmar wirbelte sein Hemd durch die Luft. Ein Auto hupte. Wir querten die Straße. Ich kaufte mir Tabak. Dann liefen wir durchs offene Tor in den Hinterhof und verzichten 80 Euro. Die Sitzungsgelder, die Elmar im letzten Monat im Kreistag erhalten hatte.
Ja, so, das ist ein anderer, ganz Wieso? Anderer Aspekt von Diäten.
Wer hat denn sich überlegt, dass wenn wir schon im 11. Stockwerk unsere Sendeanstalt haben, dass die im 1. Stock die Toilette installieren?
Ja, das ist eine Sparmaßnahme, damit wir hier bei Radio Z kein Wasser bezahlen müssen. Deswegen gibt es hier eine Stiegentoilette, wo man auf der Stiege hinmachen muss.
Es sind unhaltbare Zustände in diesem Land. Es sind unhaltbare. Erstmal kann man keine Schweigeminute halten, weil ständig irgend so eine rhythmische Musik da dazwischen funkt. Und jetzt kann man kaum innerhalb eines wirklich sehr schönen Textes, muss man ja sagen. Wir haben ja auf dem Klo auch. Toilette. Wir haben auf der Toilette ja auch Boxen installiert, damit man auch quasi hört, wie viel Zeit man noch auf der Ortschaft, auf dem Locus verbringen kann.
Ein sogenannter Monitor, der uns anzeigt, wie, wie weit wir schon fortgeschritten sind in der Zeit. Und das sind wir tatsächlich schon. Wir haben nur noch 20 Minuten und mit unseren lieben Hörern hier bei Radio Z.
Und als ich diesem Monitor gelauscht habe, ich habe diesen Text versucht zu folgen, aber er sprach irgendwie von Diäten investieren.
Ja.
Seit wann kann man denn Diäten investieren?
Das habe ich auch nicht genau verstanden, aber ich glaube, es geht um das Geld, das dieser Politiker, der Erzähler dieses letzten Textes gewonnen hat in seiner Arbeit, also quasi verdient hat. Und es ist ja ein Politiker, ich nehme an, dass das was damit zu tun hat, also als Politiker muss man ja viel machen, also man geht da auf Arbeit und dann sagt jemand, hier, wer ist für gegen Hunde auf der Straße, dass man die einfach, also dass sie weg sind, dass sie nur noch in den Wohnungen leben dürfen zum Beispiel, womit wir einen kleinen Bogen schlagen zu unserer letzten Sendung, die über Säugetiere ging. Und da steht dann vorne der Bundeskanzler und sagt, oder Bundeskanzlerin und sagt, wer ist für gegen Hunde? Und dann muss der Politiker ja...
Er muss ja was tun, er ist ja im Zugzwang dann quasi.
Er muss überlegen, ja oder nein. Und wenn er die Hand dann hebt für ja, also ja für gegen Hunde, dann verzeihen Sie.
Ein Frosch?
Ein kleines Fröschchen hat sich da verirrt in meinen Schlund. Kann sein, dass das Schwein, das ich soeben verspeist habe, ein kleines Fröschchen mit verschluckt hat. Ja, jedenfalls stimmt der ab.
Okay.
Genau.
Und wo kommen dann Diäten ins Spiel?
Ja, das ist, nehme ich an, also ich habe mich sehr schlecht vorbereitet auf dieses Thema. Ich dachte, es geht heute um Essen. Ich nehme aber an, dass da ein Zivi oder so im Bundestag dann auch sitzt und genau guckt, wer hat den Arm gehoben. Und da hat er eine große Kiste mit 1-Euro-Stücken und er nimmt dann einen Euro und wirft den in jede Lohntüte hinein von den Leuten, die mit Ja gestimmt haben für Gegenhunde.
Wir können ja wirklich froh sein, dass wir in einer funktionierenden Demokratie leben. Ja. Ich glaube, da können wir uns einig sein. Und dieses System hat sich halt auch einfach schon über Jahre bewährt, offenbar.
Ja.
Mit diesen Abstimmungsdiäten, ja. Abstimmungsprämien.
Genau, Diäten.
Und wenn die Politiker jetzt fordern, dass sie mehr Diäten haben wollen, wie funktioniert das dann? Weil dann muss man ja 2-Euro-Stücke zur Hand haben.
Ja, oder man muss einfach öfter mit Ja stimmen.
Ah, verstehe. Da lässt sich der Lohn quasi dann dynamisch anpassen.
Genau.
Auch mit der kalten Progression.
Ja, und mit der...
Also so eine kalte Platte zum Beispiel.
Mit der, ja, oder mit der Insolvenz. Nein, das hat, glaube ich, nichts damit zu tun.
Influenza.
Aber dann muss man einfach mehr Vorschläge einbringen, zum Beispiel für gegen Schildkröten auf
der Straße.
Auf der Straße oder, weiß ich jetzt nicht.
Hier, Stabschrecken.
Ja.
Sind zum Beispiel auch ein großes Problem. In Berlin auch. Ich war ja mal in Berlin.
Ja.
Und Stabschrecken bevölkern diese Landstriche. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Überbleibsel der dunklen Zeit des Sozialismus ist.
Ja, jetzt habe ich aber noch eine Idee. Jetzt habe ich, muss ich nochmal...
Jetzt laufen Sie doch nicht schon wieder weg und lassen Sie mich hier alleine. Ich muss schon wieder Monologe führen. Also Herr Eisenbart rennt schon wieder aus dem Studio heraus. Das ist untragbare Zustände. Wir können froh sein, dass unsere Demokratie noch so gut funktioniert. Wenigstens das, nicht wahr? Erdogan hat letztens gesagt, dass es sehr anrüchig wäre, wenn man auf der Bühne tanzt und Körpertänze aufführt. Und deswegen hat er jetzt den türkischen Oper sich unterstellt. Ach, was haben Sie denn jetzt? Ist das etwa... Das ist ja ein Käsekuchen. Und was für ein Kaventsmann, Herr Eisenbart. Wo haben Sie denn den hergezaubert?
Ich habe eben an Sie gedacht, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe. Und da ich gemerkt habe, dass wir gerade ein bisschen schwimmen thematisch, habe ich mir gedacht, ich lenke das Thema wieder aus.
Ja, sehr gut. Ich muss sagen, ich koche ja auch manchmal Kuchen.
Ja.
Aber mir gelingt es nicht immer.
Ja.
Weil Vanillinzucker... ist eine türkische Substanz. Vanillinzucker wird ja abgebaut in den Vanillinminen, wobei wir wieder bei Minen wären, in Ecuador.
Ja.
große Probleme haben die Menschen dort mit dem Vanillinzuckerabbau.
Ja.
In Bourbon wird er auch abgebaut.
Wollen Sie eine Tasse Kaffee dazu vielleicht?
Ach ja.
Ja, dann Moment.
Also Sie sehen, die haben, okay, verstehe. Da kommt eine Kanne mit einem Männernamen darauf. Oh, das duftet ja herrlich nach...
Kaffee.
Kaffee, genau. Mögen Sie eigentlich Karo-Kaffee, Herr Eisenbart?
Naja, als Kind haben wir natürlich das gerne gegessen. Oder zum Beispiel auch dieser Muckefuck, haben wir dazu gesagt. Nicht wirklicher Kaffee, sondern so Malzkaffee oder so. Manchmal auch einfach nur Dreck mit heißem Wasser aufgegossen. Bisschen
Löwenzahn hat man doch.
Kies.
Habe ich mal gehört. Löwenzahnwurzeln Sud als Kaffee ersetzt. Ist auch bitter.
Ist ein bisschen bitter, genau.
Und Sie schütten sich auch ein. Ja, aber ich finde, die Sendung verliert gerade immens an Substanz. Finden Sie nicht? Sollten wir nicht über Literatur reden bei diesem lustigen Kaffeeessen? Kuchen trinken, Sie wissen schon?
Absolut.
Was fällt Ihnen denn zum Thema Literatur und Kalorien noch ein?
Ja, da habe ich jetzt...
Sie haben doch alles studiert?
Ich habe fast alles studiert. Kalorien, ja. Das ist ein Thema...
Was hat denn Goethe damit zu tun?
Ja, bei Goethe wird ja auch gerne geschmaust. Da gibt es ja allerhand Leckereien. Auf der Reise nach Italien zum Beispiel.
Pizza
zum Beispiel oder...
Macaroni und Käse.
Ja, auch sehr lecker. Oder ein leckerer... Kapuziner, ein kleiner Kaffee mit einer lustigen Milchhaube obendrauf, das ist ja...
Und das hat Goethe alles schon gegessen?
Ja, natürlich.
Aber bei Goethe, wissen Sie...
Haben Sie nicht die Reise nach Italien gelesen?
Ich habe die, Unterleibsbeschwerden des jungen Werther habe ich gelesen. Und ich muss sagen, da wundert mich nichts mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen, beim Herrn Goethe. Da hat Schiller hat schon wesentlich besser. Der hatte ja die Schillerlocken.
Mhm. Fisch ist das, ne?
Ja. Das ist wenigstens gesund, ne? Weil Fisch, ich weiß nicht, Sie haben ja auch wahrscheinlich sich mit Religion auseinandergesetzt, aber wenn der liebe Gott, wenn das nach seinem Willen wirklich gegangen wäre, dann würden wir alle nur Fisch essen.
Ja.
Deswegen sagt man ja auch, heute ist Freitag, heute gibt das Fisch.
Mhm.
Ne? Ich wollte nur sagen, also, eigentlich wär der Plan ja gewesen, dass wir alle kein Fleisch essen dürfen. Ursprünglich mal.
Mhm.
Und erst 5 Seiten später heißt es dann ja, ihr könnt doch Fleisch essen. Wie inkonsequent ist das denn bitte?
Ja, das also, finde ich auch.
Nicht.
Das sind andere Religionen schon weiter.
Mhm.
Da werden zumindest bestimmte Fleischsorten
ausgeklammert.
Aus dem Supermarkt entfernt. Was man sonst noch so essen darf und was nicht, hören wir im vierten Teil unseres Diätplans. Und bitte.
Der sechste Tag beginnt zum Frühstück wie der Vortag. Zum Mittagessen gibt's zum Salat eine Rinderroulade mit Blaukraut und 110 Gramm Spätzle. Nachmittags ein schwarzer Kaffee mit einem kleinen Stückchen Käsekuchen, ohne Boden. Am Abend gibt es einen Dosenfisch mit einer Scheibe Vollkornbrot.
Das geht ja schon weiter. Ich bin hier noch gar nicht geordnet.
Ja, das war eben der sechste Tag und Sie müssen sich auch ein bisschen konzentrieren.
Tut mir leid, mich die letzte Stunde.
Glauben Sie, die ersten 5 Tage, da gibt es immer nur Butterbrot und hier Peitsche und plötzlich am sechsten Tag haben wir hier 3 Minuten, wo die feinsten Köstlichkeiten aufgetischt werden. So erstmal Braten, dann nochmal Fisch, Käsekuchen, Salat mit Croutons und das gibt's noch nicht.
Ja, aber ich denke, wir haben den Diätplan, also wir haben es jetzt ja sukzessive mitgemacht. Und ich fühle mich schon leichter jetzt. Mir geht's relativ gut, muss ich sagen, Herr Eisenbart. Sie haben geschafft, diese Sendung wirklich. Wir steuern ja mit wehenden Fahnen Richtung Ende.
Ja.
Auch so
leider.
Kulturell steuern wir aufs Ende zu.
Ja.
Also muss ich sagen, wir hatten vorhin, ging es ja um Politik und da ist ja ein Gigant der Politik, haben wir ja ganz vergessen zu erwähnen.
Ja.
Unseren, Wie sagt man da? Chef?
Ja, der
Chefstrategen.
Obermufti.
Markus Söder, der hat ja gesagt, ein gutes Gericht ist dann ein gutes Gericht, wenn ich mich beim Essen nicht übergeben muss.
Nein, es war leicht anders gewählt. Dieses Zitat haben Sie jetzt, glaube ich, falsch abgelesen. Es war, ein gutes Gericht ist ein Gericht, bei dem ich beim Essen nicht schon darüber nachdenke, was ich danach esse. Oder?
Und deswegen hat er gesagt, er will die Gastroförderung erhöhen.
Genau.
Um satte 70%.
Ja.
Und er möchte das größte Schlachtplattenfestival nach Bayern holen.
Ja, genau.
Weil es kann nicht angehen, dass in Berlin
genau
mehr gegessen wird als in Bayern.
Und wir wissen von Jens Spahn, dass in Berlin sowieso nur gottlose, englisch sprechende, Hipster, Unholde mit Kniebundhosen und weiß nicht, diese Knickerbocker. Und mit so Schiebermützen herumlaufen und mit so Schals, wo dann so freche Sprüche draufstehen, wie.
Ja, und dann an kleine Kinder Schokoriegel
zum Beispiel
verkaufen.
All Cops are Bastards.
Zum Beispiel.
Das
ist jetzt nur ein Zitat.
Deutsch, ja,
ist nur ein Zitat.
Genau. Oder die mit ihren, wie heißt das, Surfboards auf dem Gehsteig herumfahren und so ganz normale Deutsche einfach da mit umfahren und dann noch nicht mal sich bedanken bei den Leuten, sondern einfach weiterfahren und noch Musik hören, die nicht aus diesem Kulturkreis kommt.
Sondern?
Also Jens Spahn hat da diese Missstände doch deutlich gemacht.
Der hat einen Blick fürs Detail.
Genau. Und es kann nicht sein, dass da das größte Schlachtplatz
ist. Und schafft es auch wirklich, die komplexesten Zusammenhänge sehr einfach
genau
in kleinen Portionen abzufeuern,
ja,
und wirklich auf den Punkt zu bringen.
Deswegen bin ich sehr froh, dass dieser Söder, das ist ja ein Kesserbursche, dass der sich...
Also ich weiß nicht, der Herr Söder, der hat doch eine negative Ausstrahlung und hat immer so ein Steingesicht.
Nein, der hat doch immer, der hat doch die, zum Beispiel hier in Nürnberg, da ist er durch die... durch die Pegnitz geschwommen und hat gesagt, schaut doch mal her. Ja,
aber das ist doch keine Politik mehr, das ist doch reine, der hat arme Fischer gefangen, hat der.
Ja,
einfach abgefischt, nee, am rechten Rand hat er die abgefischt. Rechter Rand der Pegnitz hat Herr Söder einfach die Leute abgefischt.
Also in der Pegnitz gibt es erstens mal keine Fische.
Doch, aber Fischer, Fischer,
ja.
Wähler,
ach so,
die schwimmen da in der Pegnitz und der Söder hat sich die alle vom rechten Rand weg.
Ja,
das ist doch eine Frechheit, das ist doch keine Politik mehr.
Also Sie können mir doch nichts erzählen mit seinen tollen Kreuzen und dann letztens war er doch beim Papst und hat den Papst besucht. Also er ist anscheinend auch ein gläubiger Mensch, wenn der Papst sein bester Freund ist. Ich finde, das ist immer sehr schön.
Also ich kann ihm dann überhaupt nicht zustimmen.
Mein Enkel mir immer das zeigt auf Instagram, dass der Söder schon wieder ein tolles, schönes neues Video gemacht hat. Das finde ich immer ganz toll. Er ist nah am Bürger.
Sie sind so ein potenzieller Mensch, zwar vielleicht gebildet, das möchte ich Ihnen jetzt nicht absprechen, aber Sie fallen auf jeden billigen Trick rein.
Na, also.
Jetzt zum Beispiel hier mit dem Söder-Videos, das ist alles gestellt von den Amerikanern.
Ja, nein.
Doch.
Nein.
Da haben sie Stanley Kubrick, haben sie aus der Kryo-Kapsel. Doch. Wenn man die Videos sieht dann und der Scheinwerferstrahl so, das kann nicht auf der Erde stattgefunden haben. Die haben das auf dem Mond nachgestellt mit Stanley Kubrick.
Na gut,
die haben da
vielleicht
ein Söder-Imitat auf dem Mond, mit dem sie da schön diese lustigen Videos, die sie da immer gucken und dann kriegt er auch noch Stimmen.
Das sind sehr, sehr schöne Videos, direkt aus dem Leben gegriffen.
Ja, sie sind gut gemacht mit neuesten Visual Effects, ne?
Zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel der...
Er ist bei einem Kindergarten und weiht den Kindergarten ein und hat dann das
alles CG.
Mobiltelefon, hält sich ins Gesicht und
haben Sie schon mal von Screen Insert gehört?
Nein.
Screen Insert? Ja, da wird das Handyvideo quasi auf ein nicht vorhandenes Handy projiziert.
Ja.
Und durch die Lichtspiegelungen in der Brille vom Herrn Söder. Nee, Moment. Das kann jetzt auch nicht stimmen.
Nee. Das ist alles stunkunterlogen, was Sie da erzählen.
Und ich glauben Sie dem Mann kein Wort.
Lass ich mich gar nicht von abbringen. Ich habe jetzt noch eine andere Diät, also jetzt mit der Politik, das lassen wir jetzt vielleicht, da kommen wir nicht auf einen grünen Zweig.
Alles von Stanley Kubrick auf den Mond gefaked.
Ja, ich lese ein Gedicht vor von Klaus Karaut, der hat eine...
Ach, Sie lesen live vor?
Ich lese live vor.
Ui, 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 ui,
ich kann natürlich mal auf diesen Knopf hier drücken. Vielleicht funktioniert das mit dem Knopf auch.
Ja, der Knopf funktioniert immer. Das ist die letzte Bastion der freien Welt, ist dieser Knopf.
Ich probiere es mal und dann lese ich das Gedicht mit
Ich esse noch einen Käsekuchen.
Mit der Bierdiät vor. Also das war der Knopf und jetzt kommt das Gedicht. Spießdeutsche Preziosen. Viertens. Das Bier. Du köstliches Gepansch, o Gerstendunst, hältst fern von uns Verderben, Not und Pein. Stehst güldenbraun im Glas, wie hingebrunst, du höchstes Gut der Welt und Sonnenschein. Du prickelst, sprudelst, knallst wie ein Vulkan, schmeckst herrlich auch zu Schnaps und Zigarett und brandest unsere kargen Kehlen an. Du machst uns 100.000 Sorgen wett. Ergebenster Gefährt in bitterer Not und ewig unser allerbester Freund, wenn Finsternis ihn zu ersticken droht, hat jedermann noch stets von dir geträumt. Wie Bernstein schmückst du unseres Tresens Kron, du funkelst wie der allerbraunste Stern, machst uns zu Helden, hebst uns auf den Thron, Ziffix, du Bierschatz, wir haben dich gern. Was wären wir ohne den umarmend Trost, den täglich du uns offenherzig leist, weil du uns unsere Blödigkeit verzeihst, drum Bier auf dich, auf Ewigkeiten, Prost. Jetzt kommt nochmal der Knopf, dann weiß jeder, dass diese Rubrik vorbei ist. Und Knopf. Das war das Gedicht von Klaus Karaut über Bier. Vielleicht strebt er eine Bierdiät an.
Bierdiät könnte funktionieren. Ich habe gehört, der Bierbauch, na, kennt man ja, der Bierbauch?
Ja, der Bierbauch.
Der Bierbauch ist ja auch ein Problem, was wir oft, also viele Menschen mit sich rumschleppen. Und Bier, es ist ja ein weit...
Frau Meisendrath, ja? Ich glaube, wir müssen die Stunde beenden.
Ach, jetzt wollte ich gerade erklären, wie man den Bierbauch los wird mit einer tollen Diät, aber gut, tut mir leid, Zuhörer. Vielleicht nächstes Mal. Was ist denn das Thema der nächsten Sendung, Herr Eisenbart?
Ich überlege mal ganz kurz. Scheitern ist das Thema.
Oh.
Ja, Scheitern.
Da wird es ja exegetisch.
Ja.
Ist die Stunde wirklich schon vorbei? Ich schaue gerade auf die Uhr, ich kann es nicht glauben.
Ist schon vorbei.
Oh!
Ja.
Oh!
Ja,
also nein. Also, ich darf noch kurz hinweisen, Sie können uns als Podcast hören, Sie können uns auf iTunes Eisenbart und Meisendraht, Sie können mir auf Twitter folgern, @Meisendraht und wenn Sie wollen, ich bin da zur Rede Antwort stehend und wir haben noch einen Beitrag, den letzten habe ich gehört, mit dem wir uns verabschieden wollen.
Ja, richtig, von Philipp Moll.
Ach, schön.
Kommen Sie aber gut. Vielleicht kriegen wir den auch nicht mehr unter.
Das wäre sehr traurig.
Das ist jetzt halt so, wenn man das live macht, dann ist am Schluss immer das mit der Zeit doof. Aber
und
wir
es
haben,
kommt jetzt Straf.
Wir haben ja noch was. Wir haben den letzten Teil von unserem Wochenplan.
Ach Gott. Ja, dann fahren Sie ab. Wir müssen schnell raus hier. Die Kollegen von Strafzeit stehen schon in den Startlöchern, um Sie gelustvoll in den Abend zu geleiten. Und wir bedanken uns für die Zuhörer und für die Textschreiber, die uns Texte gesendet haben.
Ja, das ist wirklich ausgesprochen nett, dass sich so viele talentierte Schreiberlinge immer finden. Das nächste Thema ist Scheitern. Wer zu diesem Text einen schönen Text hat.
Oder ein Tweet.
Herzlich willkommen. Ja. Das war Eisenbart und Meisendraht und hier kommt noch der letzte Teil vom Diätplan. Wir sagen auf Wiedersehen.
Tschüss.
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 Am siebten Tag steht wieder die Wahl zwischen Müsli und Vollkornbrötchen. Zum Mittagessen kann es heute Rührei mit viel Spinat und einer gekochten Kartoffel sein. Dazu Salat. Am Nachmittag auch heute einen schwarzen Kaffee mit einem kleinen Stückchen Käsekuchen ohne Boden. Der Tag endet heute mit gebackenem Käse auf Gemüsebett. Am Ende der Diät sollte sich wieder gewogen werden, um zu sehen, ob vielleicht noch eine weitere Woche Diät daran gehängt werden sollte. Die Diät beginnt täglich mit einem sättigenden Frühstück. Zum Mittagessen gibt's täglich einen Salatteller und ein FDH-Menü, angerichtet auf einen kleinen Teller. So wird die Sättigung schneller eintreten. Der Nachmittag und Abend sind dann kohlenhydratarm und eiweißreich gestaltet. Zu der Diät sollte sich täglich noch sportlich betätigt werden. Bei aufkommenden Hunger diesen mit Wasser stillen.
So, mein lieber junger Mann.
Ja, was ist denn?
Ich bin zurück, der Gesetzeshüter.
Bitte nicht.
Doch, sehr wohl. Ich habe meinen Hammer sogar Nein. noch anbauen lassen,
ja.
verdoppeln.
Nein, bitte nicht.
Und ich werde ihn jetzt ins Gesicht schlagen, wegen dem Polizeidingsbumsgesetz.
Aber nächsten Monat ist doch schon wieder Eisenbad und Meißendraht.
Ja, aber Sie können doch jetzt nicht das...
Ja, doch.
Ich habe hier den Hammer im Anschlag und...
Tut mir leid.
Aber,
tschüss.
Aber was mache ich denn jetzt mit dem...